willkommen zu meinem Chaos-Seminar jetzt im November. Das Thema ist ja Linux-Init-Systeme steht da, es ist nicht auf Linux-Systeme jetzt beschränkt, aber es ist definitiv der Schwerpunkt. Wir schauen auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, aber beschränken uns auf jeden Fall auf Linux, Unix, bisschen BSD vielleicht, ja. Und anfangen möchte ich gleich noch mit einer Demo. Nein, nicht diese Demo. Wo ich einfach ein Linux starten lasse und es geht alles relativ schnell, aber ich schaue mal, ob es... Viele kennen das natürlich, erstmal läuft der Kernel durch und hier an der Stelle bin ich jetzt schon im Init-Prozess und da tauchen dann immer schön diese schönen grünen OKs auf, wenn irgendwelche Dienste gestartet werden. Und das heißt im Normalfall, dass alles okay ist und es mündet dann also mit dem Login-Prompt. Und jetzt ist der Init-Vorgang zumindest von dieser virtuellen Maschine her abgeschlossen. Also da sind verschiedene Dienste, die wir jetzt hier sehen irgendwie. Also wichtig ist auf jeden Fall der SSH-Dienst, ist natürlich immer eine wichtige Sache. Irgendwelche hier für die Systemstatistik, Erfassung, Konsolen, Einstellungen und so weiter. Also es ist erst der Kernel, der startet, der versucht hier... Also die ganzen Treiber, genau, die Peripherie und die Treiber zu laden und zu initialisieren, das sieht jetzt relativ übersichtlich aus, dann braucht man noch ein Root-Dateisystem und dann wird im Prinzip auch die Kontrolle mehr oder weniger schon an das Init-Dateisystem übergeben. Also wir haben ein Dateisystem, wo wir lesen können, wo dann auch die ganzen Dienste, die wir starten wollen, noch enthalten sind. Und gegebenenfalls muss dann das Init-System weitere Dateisysteme einhängen, vielleicht auch so einen File-System-Check noch machen, wenn es irgendwie Probleme beim Runterfahren gab oder sowas. Dann solche Sachen wie Netzwerk initialisieren und eben die ganzen Dienste starten, die notwendig sind, sei es jetzt für irgendwelche Server, eben Web-Server, Mail-Server, sonstige Geschichten. Und zum Schluss wahrscheinlich dann für einen Desktop oder auch für den Serverbetrieb halt eine grafische Benutzeroberfläche. Sieht auch noch sehr übersichtlich aus, wenn man dann ins Detail geht, wird es aber noch ein bisschen komplizierter natürlich. Der Urahn von dem Ganzen, was wir im Moment, ja, womit viele sich noch rumschlagen, mit diesem ist das Unix-System V-Init, gibt es wirklich seit Jahrzehnten. Und es gibt ja ein paar grundlegende Sachen, zum Beispiel die Init-Tab, das ist so eine grundlegende Konfigurationsdatei. Da werden die TTYs gestartet, also die Terminals. Können wir mal kurz reinschauen. Das da ist größer. Da gibt es hier also sowas wie ein Run-Level. Da ist kurz definiert, Run-Level 0 ist Halt, Run-Level 1 ist Single-User, Run-Level 6 ist Reboot. Und dann gibt es so ein paar Definitionen eben, was bei jedem Run-Level passiert. Da soll nämlich hier ein Skript gestartet werden, jeweils mit dem Parameter des Run-Levels entsprechend. Und in dieses Skript führt dann weitere Skripte aus und die starten dann die ganzen Prozesse. Also hier wird noch ein bisschen, es gibt noch ein Respawn, das heißt, das bedeutet, dass ein Dienst gestartet wird und wenn dieser sich selbst beendet, wird er einfach neu gestartet. Es gibt hier noch Konfigurationen, was passiert, wenn man eben Ctrl-Alt-Delete drückt, dann ja, wird das ganze System neu gestartet. Dann gibt es noch so Sachen, wenn die Power-Fail, wenn irgendwie der Strom weg ist, wobei mir ein bisschen schleierhaft ist, was dann genau eigentlich gemacht werden soll. Also ich denke, das ist eher, wenn man die USV hat. Und dann tatsächlich der Rechner weiterlaufen kann, aber darüber informiert wird, wenn jetzt der Strom gleich weg ist. Und hier sind dann eben die sechs TTYs, die normalerweise auf dem Linux-System gestartet werden, damit man sich eben anmelden und auf dem System arbeiten kann. Wenn man keine grafische Benutzeroberfläche hat, dann kann man auch noch an den seriellen, also TTY ist 0, serielle Schnittstelle, noch ein Terminal starten, wo man dann über serielle Schnittstelle sich mit dem Rechner verbinden kann. Oder sogar über ein MGETI, also ein Modem, an eine Schnittstelle hängen, wo man sich dann von entfernt irgendwie mit dem Rechner verbinden kann, als ob man jetzt direkt davor sitzen würde.
Was ist jetzt so speziell an dem ersten TTY? Aber gab es doch irgendwie einen anderen Run-Level?
Bei 4 und 5, ja, das ist Single-User-Mode, ist 1. Gute Frage. Also werden bei Ich kann es ja nicht genau sagen, weil bei Debian, was das die Maschine ist, ist eigentlich nur Run Level 2 interessant. Also 3, 4, 5 werden hier gar nicht behandelt. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich schätze, das hat was mit dem Run Level zu tun. Und bei 4 und 5. Bitte?
Es müsste in Man in den Tab stehen.
Ja. Ich kann auch hier kurz schauen. In den Tab. Und ja. Ist der ID-Run-Level. Also hier, es bezieht sich auf jeden Fall auf das Run-Level, aber warum dann die anderen TTYs bei 4 und 5 oder 3, 4 und 5 nicht mehr angeworfen werden, da hat man wahrscheinlich eine grafische Benutzeroberfläche und braucht dann keine Terminals mehr auf der Kommandozeile. Das ist jetzt meine spontane Erklärung, aber das ist eine gute Frage.
Ja, gut. Irgendwie müssen sich die Run-Levels ja auch unterscheiden.
Ja, kann man nicht. Und in init.de sind die ganzen Skripte. Lassen wir mal das L weg. Das ist, denke ich, auch vielen bekannt, was man hier so an Diensten starten kann. Also hier irgendwie ja, Datenbank, MySQL sind dabei. Eben PowerNow.de sind halt Stromspargeschichten. Was habe ich gesehen? Irgendwie Exim ist der Mail-Server hier und hat einen Apache. Das gibt es bestimmt auch noch. Also ist eine ganze Reihe. Und wenn man sich jetzt anschaut in den verschiedenen Run-Level-Konfigurationen, zum Beispiel Run-Level 2, ist dann ein eigenes Verzeichnis. Da werden genau diese Dienste gestartet, und zwar genau in der Reihenfolge, wie sie hier nummeriert sind. Also S bedeutet hier in dem Fall Start. Es wird dann hier die Liste so runtergegangen. 4, 5, 6, 7 bis 99 geht es normalerweise. Und wenn wir in andere Run-Level reinschauen, bei 6 zum Beispiel, da gibt es dann sowohl Sachen, die jetzt gestartet werden, interessanterweise, obwohl das System eigentlich runterfährt, als auch mit K hier vorne werden die Dienste aufgelistet, die an dem dann wieder beendet werden, wenn dieses Run-Level auftritt. Also im Prinzip eine ganz einfache Sache. Wenn ich was einen neuen Dienst irgendwie anlegen will, der irgendwann gestartet werden soll, dann schreibe ich ihn zum Starten, lege ich hier, das sind alles Symlinks, also wenn man sich das anschaut, das heißt in init.de lege ich dieses Skript ab, das den Dienst stoppt oder startet, und hier im Run-Level, das ich brauche, lege ich dann mit S eben einen Link an, entsprechend der Nummer, in welcher Reihenfolge oder nach welchem anderen Dienst der mein Dienst gestartet werden soll. Und mit K beende ich ihn wieder, dann in Run-Level 6 zum Beispiel lege ich auch einen Symlink an. Der kann auf dieselbe Datei verweisen. Und dann habe ich im Prinzip meinen Dienst im System gestartet. Also kurz die Run-Levels nochmal. Genau, wir haben eben 0 ist Shutdown. Es gibt noch ein Single-User-Run-Level, also wirklich nur eine Minimalzahl von Diensten gestartet wird, um eben ja irgendwie Reparaturen am Dateisystem durchzuführen. Dann gibt es eben Einzelnutzerbetrieb ohne Netzwerk, lokale Mehrnutzerbetrieb ohne Netzwerk, dann kommt das Netzwerk bei Run Level 3. 4 gibt es normalerweise keine Definition, kann halt selber irgendwie verwendet werden. 5 grafische Oberfläche, 6 Reboot. Also es gibt nicht alle Distributionen, halten sich auch an das, wie gesagt, bei Debian zum Beispiel, ist nach Run Level 2 eigentlich schon Schluss und die anderen Run Level werden gar nicht verwendet, großartig. Und da wird auch grafische Benutzeroberfläche und Netzwerk und alles gestartet, aber eben alles schon in Run Level 2. Das ist auch unterschiedlich eben zwischen den Distributionen. Die einen machen es so, die anderen machen es ein bisschen ausführlicher und feingranularer, sage ich jetzt mal. Dann eben SystemV Init, seit Jahrzehnten im Einsatz, ist ursprünglich eben von dem BSD System 5 sozusagen. Dort ist es das erste Mal aufgetreten und entwickelt worden und hat sich über die Jahre hinweg mehr oder weniger unverändert gehalten und wird eben in einigen Distributionen tatsächlich immer noch eingesetzt. Wir haben gerade gesehen, wer Skripte lesen kann, kommt damit zurecht. Also ich kann auch noch mal da kurz reinschauen. Da kommt, glaube ich, noch ein Beispiel. Und wir haben eine fest definierte Reihenfolge. Also wir haben gesehen, es gibt diese Nummern und es wird genau nach der nummerierten Reihenfolge vorgegangen. Das heißt, wenn ich bei meinem Dienst irgendwelche anderen Dienste habe, die davor halt laufen müssen, dann muss ich mir halt die Nummer raussuchen, wo die anderen Dienste laufen, und kann mir eben dann die Nummer entsprechend definieren und kann dann genau festlegen, in welcher Reihenfolge wann mein Skript gestartet werden soll, mein Dienst. Hier ist ein kleiner ein Beispielskript, was da alles drinsteht. Also es ist eigentlich erstmal im Normalfall ein Shell-Skript oder ein Bash-Shell-Skript zum Beispiel. Können Kommentare drin sein. Hier werden Variablen definiert, zum Beispiel ist hier jetzt, also es geht um den Abort-Daemon als Beispiel. Hier wird also die Binärdatei, einfach der Pfad angegeben, also die Datei, die tatsächlich als Dienst gestartet werden soll. Dann gibt es irgendwie noch Log-Files, da gibt es irgendwie noch mal eine alte Konfiguration, die von einem, was weiß ich, vorherigen Version irgendwie stammt und auch noch irgendwie berücksichtigt werden soll. Also es ist ein richtiges Skript. Wir haben ja auch Funktionen, zum Beispiel Check, der schaut dann, bin ich überhaupt root, also UID 0, falls nicht, oder nein, wenn ich UID 0 bin, dann beendet sich das Skript mit Ergebnis 4, also mit einem Fehlerstatus. Ob die Binärdatei des Skripts, der Dienst überhaupt, das Executable überhaupt vorhanden ist, wird hier getestet. Und dann gibt es eben die Startroutine, die schaut führt erstmal einen Check aus, was wir gerade gesehen haben. Dann wird noch geprüft auf Logdateien, ob die Logdateien irgendwie vorhanden sind. Und wenn sie nicht vorhanden sind, dann wird der Dienst hier mit Daemon gestartet. Dann wird irgendwie noch der Rückgabewert des Dienstes zurückgegeben und mit Touch wird eben so eine Logdatei angelegt, so dass ich, wenn ich den Dienst nochmal starten möchte, dass er, also der darf offensichtlich nur einmal laufen gleichzeitig, dann wird das Skript an der Stelle abbrechen und den Dienst nicht ein zweites Mal starten. Bei Stop ist es was Ähnliches, ich check auch erst, ob überhaupt das Executable existiert, schreibt er eben, er stoppt ihn jetzt. Dann schaut er, was für ein Rückgabewert kommt zurück. Und irgendwo müsste eigentlich dann noch das mit rm-f lockt das, löscht er die Logdatei nochmal. Und das sind also die beiden Funktionen, die beim Starten und beim Stoppen ausgeführt werden. Dann gibt es noch Restart, das besteht einfach nur aus Stopp und Start. Und Reload ruft einfach noch Restart hier auf. Und dann, was in den Shell-Skripten für Init.d auch immer sehr typisch ist, ist eben diese Case-Abfrage. Also was für einen Parameter wurde dieses Skript jetzt gestartet? Eben mit Start, dann führt er Start aus, Stopp aus und so weiter. Dann gibt es hier noch ein Force-Reload. Da sagt er, das gibt's nicht. Und Restart mit Condition, hier gibt es sogar noch eine Variante, wo er dann irgendwie das mit dem Logfile noch irgendwas macht. Man kann einen Status abfragen, da kommt halt wird Status dieser Dienst aufgerufen und schließlich, wenn man nichts aufruft oder irgendeinen Kram, der nicht in dieses Schema passt, dann gibt er eben eine kurze Meldung aus, was denn alles erlaubt ist und beendet sich dann schließlich.
Prima. Im Usage Force Reload eingäbe und wenn der Force Reload sagt, musst du sagen, das gibt es nicht.
Ja, schöne Sache.
Das ist auch ein schwieriges Log erst anfassen, nachdem man es gestartet hat. Das sieht auch sehr schön aus.
Genau. Ihr seht schon, man kann es lesen. Ja, wer mit Shell-Skripten sich auskennt, kann es lesen. Aber es gibt auch viele Probleme. Viele Skripte implementieren dieselbe Funktionalität. Also jedes dieser Skripte muss eben diese Case-Abfrage machen, muss dann irgendwie sich eventuell um Logdateien oder macht es der Dienst selber oder irgendwie, aber vieles von dem ist in jedem Skript mehr oder weniger identisch und auf der anderen Seite vom Scratch so ein Skript zu schreiben ist nicht ganz trivial. Also man sieht auch irgendwie, wenn es normales Bash-Skript ist, dann hat es ja auch immer ein Environment, das heißt irgendwelche Variablen, die gesetzt werden. Wenn ich jetzt dieses Skript manuell aufrufe, um es zu testen, dann bin ich ja angemeldet, habe noch jede Menge Environment-Variablen, habe irgendwelche Sachen gesetzt. Vielleicht funktioniert das alles toll, habe irgendwelche Pfade gesetzt und wenn ich das dann beim Systemstart aufrufen möchte, dann habe ich ein anderes Environment, dann fehlt ein Pfad oder sonstige Dinge, die eigentlich ich dieses Skript erwartet, aber eben nicht vorhanden sind, dann kann es zu Problemen führen. Ganz großer Punkt ist eben auch die Geschwindigkeit. Also alle Bei dem normalen System V-Init sind alle Aufrufe seriell, das heißt, ein Skript wird gestartet, der Dienst detached sich normalerweise, das heißt, das Skript kommt wieder zurück, der Dienst läuft weiter und dann wird das nächste Skript gestartet, dann werden zwischendurch eben noch Netzwerksachen geladen, wie auch immer, und man könnte es wesentlich beschleunigen, wenn man mehrere CPUs hat, wenn man sagt, ja, viele Dienste müssen auf irgendwas warten, in der Zeit könnte man was anderes machen, vielleicht kann ich schon Sachen von der Platte laden oder andere Sachen, oder wenn ein Dienst was von der Platte laden möchte, kann ich auch andere Dienste der Zeit noch rechnen lassen, je nachdem, was die gerade tun. Dann das mit diesem Shell-Code ist natürlich auch ein Problem, der wird natürlich interpretiert. Ich muss jedes Mal auch für die Bash starten. Es sind sehr viele Prozesse, die geladen werden. Wenn ich in der Shell so Hilfsprogramme wie grep oder set verwende, test, je nach Shell werden dann eben, also bei grep und bei set auf jeden Fall, werden nochmal neue Programme jedes Mal gestartet und geladen. Die sind natürlich irgendwann gecached auf der Platte, aber trotzdem ist es sehr viel aufwendiger, als wenn ich das Ganze irgendwie ja in C programmieren würde und mir die Funktionalität dort halt über eine Funktion und alles schön kompiliert irgendwie herholen würde. Es gibt, wie man gesehen hat, auch keine Dynamik, das kann man natürlich als Vorteil oder als Nachteil sehen, je nachdem. Wenn ein Dienst nicht anspringt, weil irgendein Problem existiert, dann wird die Reihe natürlich ohne Rücksicht darauf weiter fortgesetzt, andere Dienste werden gestartet, die eventuell von dem Dienst abhängen. Das kann dann zu weiteren Problemen führen. Wenn der Init-Vorgang abgeschlossen ist, war es das auch, wenn ich nicht in ein anderes Run-Level wechsle, dann werden hier auch keine weiteren Dienste gestartet oder gestoppt. Ja? Das ist, denke ich, generell ein Problem.
Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Frage, weil jeder sagt, der Using Make-File Style Concurrent Boot.
Ja.
Weißt du, was Debian mit dem System 5 gemacht hat? Die haben ein paar Erweiterungen reingepackt.
Die machen LSB-Headers. Einfach, da komme ich gleich auch noch drauf. Also es ist generell ein Problem, glaube ich, wenn Dienste voneinander abhängig sind, dann müsstest du sie gleichzeitig starten und ohne weitere Mechanismen hat der eine Dienst immer ein Problem. Also da muss ich weitere Synchronisationsmechanismen haben. So ohne weiteres könnte ich das gar nicht umsetzen. Ja, da waren weitere Fragen.
Ja, also hier, du musst einfach eine Reihenfolge festlegen und dann musst du halt sagen, der als erstes von deinem Problem nicht
ist. Das muss ich dann quasi in das Skript abdenken, dass ich VO ist ja schon gestartet.
Nein, die Skripte sind ja dort nummeriert. Oder in der Reihenfolge wird sie gestartet.
Ah, okay, also ich muss dann vorher wissen, welches dann vor mir startet.
Genau, also okay. Muss man sich selber Gedanken darüber machen und Dienste, die voneinander abhängen, von dem Schema werden sie sozusagen nicht unterstützt. Ja, Markus hatte noch eine Frage.
Der Artikel, den ich gelesen habe, hat gemeint, man braucht einen Doppelfork, um einen beliebigen Prozess zu einem Daemon zu machen. Warum geht man diesen umständlichen Weg?
Das ist halt so. Das ist nämlich der Stichpunkt Komplexität der Dienste, dieses Double Forking. Eine Sache wollte ich noch sagen, genau, also wenn der Init-Vorgang abgeschlossen ist, dann ist eben passiert auch nichts mehr. Das heißt, auch wenn ich jetzt irgendwie versuche, zusätzliche Hardware oder sonst irgendwas anzustecken, dann den Init-Prozess interessiert es überhaupt nicht, wenn ich nicht in irgendein anderes Run-Level deswegen gehe, sondern das muss halt dann irgendwie ein anderer Dienst oder irgendwas übernehmen. Das heißt, hier endet die Dynamik und ich muss, das dient einfach dazu, sagen wir, einen Server, der bestimmte Dienste hat, zu hoch zu fahren. Die Dienste werden alle beim Start gestartet und dann ist gut. Und wenn ich ihn wieder runterfahren möchte, dann werden sie halt wieder beendet, aber zwischendrin ändert sich sozusagen nichts, zumindest dafür ist System V-Init einmal konzipiert worden. Genau, jetzt kommen wir zu der Komplexität der Dienste, die eben hier auch eine Rolle spielt. Um das Ganze eben durchzuführen, müssen sich die Dienste sozusagen von dem Init-System trennen Und dazu mussten sie sich eigentlich zweimal forken. Also ich rufe einen Fork auf, um dann den einen Prozess zu beenden. Eigentlich macht man auch einen Double Fork, um ganz sicher zu gehen. Also der Dienst selber wird dann Kindprozess von der Pit 1 von dem Init. Und eben den einen Prozess beende ich sofort wieder und den anderen Prozess, das ist dann mein Dienst, der dann sozusagen seine Arbeit aufnimmt. Zuerst muss ich wahrscheinlich normalerweise solche Sachen machen wie Konfiguration einlesen, dann UMask aufrufen, Logdateien öffnen, dann die Kernel-Funktion aufrufen, um eine neue Sitzung zu erzeugen. Das sind also ein paar standardisierte Sachen, die jeder Dienst im Prinzip machen muss. Ins Root-Verzeichnis wechseln, dass, wenn ich irgendwo anders aufgerufen wurde und ich möchte dann das Laufwerk irgendwie aushängen, kann es sein, dass eben so ein Dienst das irgendwas blockiert, was nicht unbedingt sein müsste. Dann muss ich meine ganzen Kommunikationskanäle erstmal schließen, eventuell auch noch andere Dateien, die ich geöffnet habe. Der Kontrolle halber wäre es schön, wenn man seine PID, also die Prozess-ID unter Run anlegt. Das heißt, dass man dann später schauen kann, wenn ich jetzt, also mit, auch mit dem Namen in der Datei von dem Dienst, den ich gerade starte, also wenn ich jetzt einen SSH-Daemon starte, dann soll der unter Run SSH, wie auch immer, seine PID eintragen, dass ich dann mit Stopp ihn zum Beispiel wieder genau diesen Dienst beenden kann. Genau mit dieser PID, dass ich nicht irgendeinen anderen Dienst erwische, vielleicht gibt es ja auch mehrere davon, und ich will einen speziellen davon wieder beenden. Dann Ressourcen öffnen, eben also zum Beispiel irgendwelche Ports auf irgendwelchen IP-Adressen, die nur mit einer bestimmten, eben mit UID 0 zum Beispiel geöffnet werden können, oder andere Sachen, die ich nur als UID 0 erledigen kann als Root-User, und gegebenenfalls dann halt diese Privilegien wieder abgeben, so dass, wenn jemand Buffer Overflow oder sonst irgendwas in dem Dienst ausnutzen kann, dass der Schaden möglichst minimal ist. Ja. Also es gibt noch natürlich ganz viele andere Varianten, dass man machen kann, irgendwie eine Change Root aufmachen oder sonstige andere Dinge noch zu starten, und das ist aber so ein, ja, mehr oder weniger, was jeder Dienst mehr oder weniger implementieren muss. Und es ist natürlich auch aufwendig, wenn dieser Code, um das auszuführen, in jedem Dienst mehrfach vorhanden ist, da schleichen sich wieder Fehler ein. Es ist insbesondere problematisch, wenn ich, oder sagen wir mal, viele natürlich ungewohnt, wenn ich Standard In, Standard Out, Standard Error schließen muss, um überhaupt als Daemon zu existieren. Ich muss mich irgendwie dann halt mit dem Log-System verbinden, um da halt gegebenenfalls Meldungen, Kommandos, Probleme zu melden. Ja.
Wir haben ein bisschen von dir vorgeschlagene Reihenfolge, einige Sachen unklar, wofür ich sie brauche.
Ja.
Weil das sieht doch ein bisschen so ein Linux-Kernel, so ein starkes System. Was passiert, wenn ich Schritt 1 oder Schritt 7 weglasse?
Also bei Fork, dann ist es halt kein Daemon-Prozess, wenn du den Fork weglässt, dann wird der Prozess halt blockieren.
Du kannst ja selber zum Daemon-Prozess machen, ja. Aber du kannst ja vom Init-Skript aus den einfachen Hintergrund schicken.
Könnte man machen, ja. Wenn ich Standard-In, Standard-Out, Standard-Error nicht schließe, dann melde ich halt Probleme und so weiter halt immer auf das Terminal, das erste Terminal, wo der Dienst gestartet wurde, wo Init halt ausgeführt wird. Also so ist die Vorgehensweise, die auf jeden Fall hier unter der URL beschrieben wurde, was so der Standardweg für diese ganzen Dienste eigentlich sein sollte, die Standardschritte, die hier von einem normalen Dienst ausgeführt werden.
Ich vermisse noch ein bisschen das Error-Handling, ja. Zum Beispiel achtens, wenn ich nicht schreiben kann, will ich das eigentlich machen, bevor ich mich weggeforkt habe und meine Feedback-Möglichkeit verloren habe.
Also bei jedem dieser Schritte ist natürlich ein Error-Handling notwendig. Wenn ich nicht forken kann, weil mir der Speicher ausgegangen ist, dann habe ich ein Problem und müsste das eigentlich abfangen. Wenn meine Konfigurationsdatei nicht vorhanden ist, muss ich entweder eine Fehlermeldung ausgeben, mich beenden, oder ich nehme eine Default-Konfiguration. Wenn bei diesen, Kernel-Funktionen irgendein Problem auftritt, muss ich natürlich alles abfangen und darauf reagieren, weil sonst schmiere ich einfach unkontrolliert ab und das sollte in jedem Fall vermieden werden im Segfault oder mit irgendeinem unsauberen Wert, sage ich jetzt einfach mal. Und es gibt eben einige Vorschläge oder Gedanken, wie man denn da viele Probleme umgehen könnte, was sozusagen eine gute Herangehensweise ist, was man verbessern kann, eben zum Beispiel der schnelle Systemstart. Also wenn, ja, es gibt keinen Rechner mehr, keinen normalen PC, der nur einen Kern hat oder nur der kein Hyper-Threading hat oder sonst irgendwas. Ich möchte also Dienste, die vielleicht nicht voneinander abhängen, gerade am Systemstart irgendwie parallel ausführen. Ein Punkt ist auch Readerhead, das unterstützt auch der Kernel schon, das kann aber das Init-System weiter aufgreifen. Das heißt, zu Beginn, also beim Start des Systems, wenn der Kernel lädt, hat er auch einen Read-Ahead-Prozess, der sozusagen eine ganze Reihe von Dateien, eben die zum Systemstart benötigt werden, Konfigurationsdateien, Binärdateien, Skripte, sonst wie auch immer, alles, was von der Platte gelesen werden muss, sozusagen in einem Rutsch am Systemstart liest, während andere Sachen eventuell schon ausgeführt werden. Das heißt, ich muss nachher im Prinzip nicht mehr auf die Platte warten. Die ganzen Dateien liegen schon im Speicher und sind gecached. Und das beschleunigt, allein das, dadurch, dass ich nicht mehr auf die Platte warten muss, beschleunigt das meinen Systemstart schon erheblich. Also bei SSDs ist es natürlich nicht mehr ganz so dramatisch, aber auch da, wenn die Sachen schon im Speicher liegen, ist es immer noch schneller, als wenn ich über den Bus auf die Platte gehen muss. Das heißt, alles, was ich zum Systemstart laden muss, liegt schon im Speicher und ich kann vom Speicher aus schon direkt alle Binaries, Konfigurationsdateien und wie auch immer auslesen. Die parallele Ausführung beinhaltet natürlich wieder bedingt ein paar Probleme, eben zum Beispiel die Abhängigkeit von Diensten, dass ich dann schauen muss, welchen Dienst muss ich vor einem anderen starten, wie ist die richtige Reihenfolge, hängen die Dienste irgendwie voneinander ab. Es gibt, schön wäre natürlich, wenn man sich um die ganzen Abhängigkeiten gar keine Gedanken mehr machen müsste. Also, das sehen wir vielleicht später noch. Da muss ich dann auf jeden Fall irgendwas konfigurieren, irgendwie dem System mitteilen, welche Reihenfolge jetzt irgendwie sinnvoll wäre, zumindest von einzelnen Diensten untereinander, dass das System das vielleicht selber rausfinden kann und ich nicht eine statische oder starre Reihenfolge irgendwie wieder vorgehen muss, die ja dann auch wahrscheinlich nicht parallelisierbar wäre. Dann die Dynamik von dem Ganzen. Es wäre natürlich zum einen schön, wenn jetzt ein Dienst ausfällt und ich möchte aber, dass der unbedingt immer vorhanden ist, weil er eben wichtig ist, wenn zum Beispiel der Webserver für meinen Webshop, wenn ich da irgendwelche Sachen verkaufe und der Webserver kackt ab und ich merke es ein paar Stunden nicht, weil ich nachts schlafe und keine Mails lese, wäre es doch schön, wenn der einfach neu gestartet wird. Vielleicht ist das Problem ja nur temporär, weil irgendwie 1000 Leute darauf zugegriffen haben und der hatte halt einen Überlauf oder was weiß ich. Und wenn ich den neu starte, dann läuft er aber zumindest weiter und ich kann mich dann später darum kümmern, aber in der Zeit läuft der Dienst zumindest nochmal. Oder wenn es Probleme mit einem Dienst gibt und andere Dienste hängen von dem ab, dass die dann nicht gestartet werden oder dass vielleicht im Problemfall ein anderer Dienst gestartet wird, eine Alternative oder irgendwas, um das Problem irgendwie zu umgehen oder zumindest mitzuteilen, dass es ein Problem gibt. Logging ist natürlich auch so ein zentraler Punkt. Wenn das Init-System jeden Dienst startet, dann wäre es ja auch möglich, dass es ihm eine Logging-Möglichkeit anbietet. Und ist halt die Frage, schmeißt das Logging dann eben zentral in eine Datei, wo man es dann wieder ausklamüsern muss? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass man eben per Dienst irgendwie eine Logging-Möglichkeit hat, wo man dann für jeden Dienst sehen kann, was ist da passiert, was ist schiefgelaufen, zu welchem Zeitpunkt war das natürlich und welche anderen Dienste waren zu dem Zeitpunkt gestartet. Beschränkte Ressourcen ist auch so ein Punkt. Kann ich irgendwie bei einem Dienst, sagen wir mal, den Speicherverbrauch, den CPU-Verbrauch, den Plattenplatz, gut, es geht mit Quota irgendwie, aber kann ich das irgendwie beeinflussen, dass wenn ein Dienst Amok läuft, dass der irgendwie mein ganzes System nicht mehr benutzbar macht oder eben Prozessabschottung ist hier noch unter Security aufgeführt, kann ich irgendwie verhindern, dass wenn ein Prozess gehackt wird, dass der auf andere Prozesse zugreifen kann, kann ich das irgendwie verhindern, dass der in seiner Change Root läuft oder sonst irgendwie das System nicht weiter beeinflussen kann. Und natürlich, wenn bei dem Init-System ein Problem auftritt, es ist natürlich eine sehr kleine Codebasis, wünschenswert, dass die Probleme wirklich minimal sind und leicht gefunden werden können, beziehungsweise halt auch möglichst wenig Probleme auftreten, die dann das ganze System natürlich runterziehen und ich dann gar nichts mehr machen kann. Das sind so Ideen, und jetzt gibt es eben mehrere Herangehensweisen, um dem Ganzen irgendwie zu begegnen. Eine Variante sind die LSB-Headers, also LSB ist das Linux Standard Base, was schon vor einigen Jahren eingeführt wurde. Ziel hinter LSB war, die Distributionen wieder so ein bisschen zu vereinheitlichen. Also das ist so eine Art Weiterentwicklung des POSIX-Standards, was ja auch für damals, vor etlichen Jahren, Jahrzehnten, ein Unix-Standard definiert hat, den jedes Unix sozusagen umsetzen musste, sei es jetzt die Bibliotheken, die auf einem System verfügbar sind, die Systemaufrufe. Also POSIX war ja relativ umfassend und war dann eben auch betriebssystemübergreifend anwendbar. Wenn ein Betriebssystem den POSIX-Standard eingehalten hat, dann waren viele Programme eben systemübergreifend zu benutzen, ausführbar, wie auch immer. Und so eine Alternative dazu ist eben die Linux Standard Base, die sich eben auf Linux-Systeme konzentriert und versucht hat, eben diesen Distributionswildwuchs, also jede Distribution hat irgendwie ein bisschen was anders gemacht, eben sei es jetzt eben das Startsystem, das Init-System, irgendwelche Verzeichnisse, die es halt im Root-Verzeichnis gibt, sonstige Sachen. Und dort wurde schon mal so, sind Header-Dateien definiert, die also hier alle mit Kommentaren beginnen. Das heißt, man kann sie auch ohne Probleme direkt in solche Skripte einbinden. Und wenn man jetzt ein System hat, das diese LSB-Headers unterstützt, kann es diese Dateien, diese Skripte parsen und sich, hier ist eben so ein Schlüsselwort, eben drei Gartenzäune und beginnt init-info und endet mit end-init-info. Und dann kann sich ein Init-System, was eben diese LSB-Headers unterstützt, genau diesen Teil rausziehen und zum Beispiel hier irgendwelche Abhängigkeiten definieren oder erkennen. Quiet Start, das heißt, wenn es wieder um diesen Abort-Prozess geht, also der Syslog und der Local File System, also die brauchen ein Dateisystem und einen Syslog-Dienst, die müssen laufen, bevor dieser Abort-Dienst gestartet werden kann. Umgekehrt muss ich meinen Dienst natürlich starten, bevor die beiden Dienste oder Dependencies gestoppt werden. Dann gibt es eben auch hier die Run-Levels, in denen das laufen soll. Und die Description, die ist natürlich die ist eher für denjenigen, der dann eben im Skript sich das durchschaut. Oder für ein Install-System oder für, wenn mein Init-System halt eine Description anbietet, welche Dienste sind gestartet, dann würde wahrscheinlich diese Zeile hier angezeigt. Also es ist schon eine relativ generische Variante, um eben eine parallele Ausführung zum Beispiel zu ermöglichen und dafür dann eben so Dependencies zu berücksichtigen. Es gibt dann auch konkrete Programmpakete, die sich mit dem Thema befassen. Also eins ist das Daemon Tools Package von DJ Bernstein, der auch Salt, die Krypto-Bibliothek zum Beispiel, und viele andere Dinge implementiert hat. Also Markus hat da ja schon mal einen Vortrag zugehalten bei den Security Sparrows. Das Ziel von Daemon Tools ist nicht jetzt den Init-Prozess zu ersetzen, sondern wenn das System läuft, ein Service Management anzubieten. Das heißt genau das, was Init eigentlich nicht macht, nämlich Dienste zu überwachen, wenn sie sich beenden, gewollt oder ungewollt, dann neu zu starten, eben auch so eine Kontrolle zu haben, um Dienste beenden und starten zu können, ähnlich wie den Run-Levels, also Run-Level werden auch unterstützt. Ich habe kurz hier so eine kleine Übersicht an Kommandos, die Daemon Tools zur Verfügung stellt. Also zuerst wird dieses SV-Scan-Boot gestartet, das überprüft sozusagen ein Verzeichnis, das Dateiverzeichnis /service, in dem sozusagen die Konfiguration oder die Unterverzeichnisse für jeden Dienst 1 vorhanden sind, überprüft also das System und startet dann einen zentralen SV-Scan-Dienst. Der liest dann diese ganzen Konfigurationen, die unter /service vorhanden sind, ein und für jeden Dienst wird dann ein Supervise-Kommando gestartet, der einen Dienst startet und überwacht. Und wenn der Dienst eben beendet wird, dann startet er ihn gegebenenfalls neu oder je nachdem, was er halt tun soll. Und dann gibt es noch ein paar Kontrollkommandos, wie zum Beispiel SVC, kann ich dann eben sagen Start, Stop, Status, wie auch immer. Mit SVOK kann ich, der liefert einfach zurück, läuft der Dienst oder nicht. SVStat, es ist ein bisschen ausführlicher, da kann ich sagen, ja, in welchem Status ist denn eben dieser Dienst, den ich haben möchte. Und dann gibt es eben noch ein paar Sachen, die vielleicht noch nicht so toll sind, irgendwelche Hacks, die auch genauso heißen. Wenn der Dienst eben nicht in den Background geht, dann kann ich dieses FG-Hack davor setzen. Oder es gibt hier für die Prozessgruppe noch ein Hack. Es gibt einzelne Dienste, die, wenn sie beenden, dass sie die ganze Prozessgruppe irgendwie mit töten, was dann irgendwie zu Problemen führt, weil dann eben andere Dienste auch noch irgendwie draufgehen dabei. Ich habe noch ein paar Funktionen, die fürs Logging zuständig sind. Der Read-Prop-Title, der liest einfach alles, was von dem Prozess kommt, aber speichert es nur im Hauptspeicher. Dann gibt es sowas wie Multilog, der eben von Standard-In liest und irgendwas an, also einen Log-File reinschreibt zum Beispiel oder in mehrere Log-Files. Dann gibt es noch eben für Timing präzise Timestamps zum Generieren. Dann die noch in einem lokalen, menschlich lesbaren Format irgendwie ausgeben. Dann gibt es noch eben für UID, GID, also Prozess-IDs, welcher Benutzer, unter welchem Benutzer soll der Prozess gestartet werden. Dann gibt es eben was zum Environment, wo ich dann genau festlegen kann, welche Environment-Variablen sind gesetzt und welche nicht. Und schließlich noch was zum Soft-Limit mit beschränkten Ressourcen und was eine Unterstützung für Log-Files. Also es sind schon ein paar von den genannten Sachen jetzt hier aufgeführt, aber es fehlt eben noch einiges. Und wenn man sich anschaut, das war der erste Entwurf, dann gab es Daemon Tools und Core zum Beispiel, es gab andere weitere Entwicklungen, eben RUnit, was unter Debian auch funktioniert, was man als Alternative zu SystemVInit verwenden kann, wurde praktisch die Daemon Tools nochmal implementiert. S6 macht das Ganze nochmal als in einer besseren Variante. Dann Gentoo hat sozusagen OpenRC noch als Variante entwickelt. Perl weiß jetzt nicht genau, wo das verwendet wird, ist auch nochmal ein Management-Framework. Hier ist noch SMF aufgeführt, was das Ganze unter Solaris macht, was mit den ganzen Geschichten relativ wenig nur noch zu tun hat, aber also es gab eine Menge von Ideen und Entwicklungen, die sich aber alle irgendwie nicht so durchgesetzt haben. Gut, Solaris hier fällt wirklich aus der Reihe ein bisschen raus. Die haben ihr eigenes Süppchen gekocht und sind auch, glaube ich, relativ zufrieden damit. Da kann ich jetzt aber leider nicht weiter drauf eingehen, weil ich kein Solaris zur Verfügung habe und wenig darüber weiß. Aber eben von diesen oberen Geschichten hat sich so keins richtig durchgesetzt. Es war kein richtiger Durchbruch dabei. Eben weil es ja ein bisschen was verbessert hat, aber irgendwie so der große Wurf war es nicht. Eine andere Variante ist LaunchD, der unter macOS Anwendung findet und unter anderem auch unter iOS, also alle Mac-Geschichten haben sich hier mit LaunchD zumindest abgesetzt, was eben diese Init-Geschichten angeht und haben viele Dinge eben von den Voraussetzungen oder von den Verbesserungen, die vorher genannt wurden, umgesetzt. Also zum Beispiel eine erhebliche Geschwindigkeitssteigerung durch Parallelisieren, und zwar massive Parallelisierung. Auch eine Konfiguration ist jetzt XML-basiert, das ist unter macOS halt praktisch, weil nichts auf dem Terminal gemacht wird. Das heißt, alles wird zu allem, gibt es eine GUI, und eine GUI arbeitet halt mit XML wahrscheinlich am besten, was das Parsing angeht. Es werden eben viele Sachen gleichzeitig gestartet und die Frage ist jetzt, ja, was ist, da sind natürlich immer noch Dienste dabei, die Abhängigkeiten voneinander haben. Wie handle ich jetzt das? Und zwar ist die Idee dahinter, dass ich, wenn ein Dienst einen anderen aufrufen will, das wird alles auch größtenteils von diesem LaunchD gemanagt. Und wenn jetzt ein Dienst auf einen anderen zugreifen möchte, der noch nicht gestartet ist, dann wird eben dieser Zugriff, diese Interprozesskommunikation, wenn möglich über einen Socket oder sonst was, wird halt blockiert. Und erst wenn der andere Dienst, der dann Ziel des Ganzen, dieses Aufrufs sein soll, gestartet ist und funktioniert, erst dann wird sozusagen diese Blockierung aufgehoben und dieses Kommando, dieser Funktionsaufruf, wie auch immer, wird ausgeführt. Und was auch noch ein sehr wichtiges Designziel war, dass Dienste on demand, also während der Laufzeit gestartet werden, immer dann, wenn sie sozusagen benötigt werden. Also gerade irgendwelche SSH, SSH-Agenten oder sonstige Dienste werden genau dann gestartet, wenn ich zum Beispiel irgendein SSH-Kommando ausführe oder wenn ich anfange, was zu drucken, dass genau dann eben der Druckdienst erst angeschmissen wird oder Sachen, die einfach nicht die ganze Zeit zu laufen brauchen, die sich auch vielleicht wieder beenden können und das Ganze halt auch ständig, während das System schon läuft. Wenn das Netzwerk runtergefahren wird, hochgefahren wird, von WLAN auf Festnetz umgeschalten wird. Also alle diese Events werden von LaunchDB hier behandelt und dementsprechend werden Dienste dann hoch oder runtergefahren. Und auch dieses ganze Dienstemanagement wird unterstützt. Das heißt, wenn ein Dienst ausfällt, kann er neu gestartet werden. Es können auch ganze Bedingungen definiert werden, was jetzt in welchen Fällen zu tun ist. Da sehen wir gleich hier eben zum Beispiel eine Beispielkonfiguration hier in XML, eine ganz einfache. Also es gibt hier eine P-List, das ist ein Dictionary. Ich habe hier also Schlüsselwörter und dann also Key-Value-Paare. Und hier ist ein Key-Label, also der Name des Dienstes. Das wäre jetzt hier also auch so eine hierarchische Struktur, ist auch ein String. COM-Example-App, also irgendeine beliebige Applikation. Dann das Programm, das dann ausgeführt werden soll, ist zum Beispiel hier in dem Fall irgendein Skript, cleanup.sh, was das auch immer tut. Und die Frage ist ja, wann soll es ausgeführt werden? Run-at-load ist jetzt hier zum Beispiel auch so ein Schlüsselwort und hier also in dem Fall true, ich könnte auch false machen. Dann wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt und nicht zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Dienste geladen werden. Also hier werden jetzt noch keine Abhängigkeiten oder sonst irgendwas definiert, weil es eben in vielen Fällen auch gar nicht mehr nötig ist, wie gesagt, wenn ein Programm auf ein anderes Programm zugreifen will und LaunchDB irgendeine Möglichkeit hat, das zu kontrollieren, dann wird er eben diesen Aufruf so lange unterbinden, bis der entsprechende Dienst gestartet ist. Und falls er sich eben beendet haben sollte mit dem Fehler, dann wird er gegebenenfalls auch neu gestartet. Dann auch ein sehr bekanntes Beispiel, was sich entwickelt hat, Upstart, was dann auch bei Ubuntu eingesetzt wurde, wurde eben von Canonical entwickelt, der Firma, die Ubuntu eben entwickelt, herstellt, vertreibt, wie auch immer, mit dem Gedanken, auf jeden Fall zu System V-Init abwärtskompatibel zu sein. Es gibt auch einen Kompatibilitätsmodus, das heißt, ich kann alles so lassen, wie es ist, kann aber anstatt Init Upstart starten, kann alle Skripte gleich lassen, wie auch immer, und kann dann sozusagen nach und nach die einzelnen Skripte auf Upstart-Konfigurationen umstellen, und aber ich habe sozusagen einen fließenden Übergang und kann jederzeit wieder zurück. Und auch Dienste eben, die eigentlich für System V-Init konzipiert werden, eben nutzen. Ich habe Unterstützung für PID-1, das heißt, es ist der erste Dienst, der vom System gestartet wird. Und es ist massiv ereignisorientiert. Das heißt, ich habe ein Nachrichtensystem, also sei es jetzt für über Socket oder DBus, UDEF oder sonstige Geschichten, werden von Upstart unterstützt. Und ich kann wieder diese Abhängigkeiten, die ich dann in meinen Konfigurationen definiere, mit Hilfe von Events abfangen. Das heißt, wenn jetzt definiert ist, okay, ein Dienst darf erst starten, wenn zum Beispiel das Netzwerk gestartet ist, und das Netzwerk wird gestartet, dann wird eben ein Event von Upstart generiert, und alle Dienste, die auf dieses Event hören, zum Beispiel eben, dass das Netzwerk gerade gestartet wurde, werden dann ausgeführt und eventbasiert können dann auch weitere Events natürlich generieren. Wichtig ist auch für UDEF, dass zum Beispiel, wenn eben neue Hardware dazukommt, werden UDEF-Events generiert, dass jetzt zum Beispiel eben ein USB-Stick angeschlossen wurde, gibt es ein UDEV-Event, dann kann Upstart darauf reagieren und sagen, ja, dann starte ich irgendeinen Dateimanager oder ich mounte erstmal den USB-Stick oder sonstige Dinge. Also es ist komplett ereignisorientiert und dementsprechend auch sehr dynamisch und jetzt nicht irgendwie bloß auf den Start des Systems beschränkt, sondern kann, ist also während des kompletten, während der Rechner läuft die ganze Zeit und das System initialisiert ist, ist es Upstart die ganze Zeit aktiv, managt auch die ganzen Jobs, kann Jobs neu starten, eben je nachdem, was für Events drauf auftreten, werden manche Sachen wieder beendet und natürlich auch beim Herunterfahren des Systems beendet dann Upstart auch dementsprechend alle Dienste in einer bestimmten Reihenfolge wieder. Wir haben auch wieder eine Beispielkonfiguration, in dem Fall SSH-Dienst. Der hat jetzt, also es gibt auch wieder diese Run-Levels und da steht auch wieder definiert, wann der gestartet werden soll, eben mit 2, 3, 4, 5. Und entsprechend, wenn das System in ein Run-Level wechselt, was nicht 2, 3, 4, 5 ist, dann soll er wieder gestoppt werden. Respawn heißt, dass er eben, wenn der Dienst beendet wird, er automatisch neu gestartet wird. Und zwar ist das Limit 10 mal, ich glaube, in 5 Minuten. Oder umgekehrt 5 mal in 10 Minuten. Nein, das weiß ich jetzt nicht genau. Und wenn es häufiger ist, dann wird eben pausiert. Dann wird er nicht die ganze Zeit neu gestartet. Das heißt, man hat bei Diensten, die jetzt irgendwie Probleme machen und ständig abstürzen, weil sie irgendein Problem haben, werden sie auch nicht das System jetzt runterziehen und lahmlegen, weil dann eben zwischendurch, also sie nur in einer bestimmten Rate eben neu gestartet werden und gegebenenfalls dann auch das pausiert wird. Dann kann man hier Environment-Variablen setzen, was wir gesehen haben. Noch was zur Konsole, wie das Logging funktionieren soll. Und hier habe ich noch den zweiten Teil, also man kann auch Skripte ganz normal definieren, die ausgeführt werden sollen, zum Beispiel jetzt Pre-Start, eben also vor dem Starten des Daemons wird einmal getestet, ist das Executable, das Binary überhaupt vorhanden oder gibt es irgendeine Datei, die jetzt sozusagen aussagt, dass der SSH-Dienst überhaupt nicht gestartet werden soll, aus welchen Gründen auch immer. Dann wird eben auch so eine Art PID, nur in dem Log-File, nur in dem Fall ist es ein Verzeichnis eben angelegt. Und wenn das alles abgelaufen ist ohne Probleme, dann wird hier mit exec genau dieser Dienst gestartet. Und hier kann ich noch weitere Parameter dahinter schreiben, wenn ich sie nicht in der SSHD-Ops in Default SSH irgendwie definiert habe, muss ich sie halt hier an die Kommandozeile praktisch reinstellen. Also man sieht, es ist schon was anderes als unser Shell-Skript, was wir vorher hatten. Diese ganzen Abfragen mit Start, Stop, was wurde jetzt gemacht, diese ganzen die Funktionen wurden eben vereinfacht. Ich habe Skripte, habe ich auf jeden Fall noch Unterstützung für ältere Geschichten. Ich kann die aber auch komplett weglassen. Und das erlaubt es mir auch eben, Sachen parallel zu starten. Ich habe hier dieses Prozessmanagement oder dieses Dienstemanagement, wenn sie eben, wenn der Dienst irgendwie abschmiert, kann ich einen neuen starten und ich habe eben alles sozusagen ereignisbasiert, um meine Dependencies auch nochmal abbilden zu können. Und ich muss dieser Baum, der sich aus diesen ganzen Abhängigkeiten ergibt, wird jedes Mal neu generiert. Das heißt, wenn ein neuer Dienst dazukommt, wird der genau halt an der Stelle auch gestartet, die notwendig ist, damit alle Dienste, die er eben benötigt, schon laufen. Es kann sich aber je nachdem von Start zu Start auch die Reihenfolge ändern, eben durch die Parallelität und für Dienste, die eben nicht voneinander abhängig sind. Dann eine kurze Historie. Ubuntu hat eben dieses Upstart entwickelt und war auch die erste Distribution, die dieses Upstart dann tatsächlich in den Betrieb, in den laufenden oder in die stabilen Versionen übernommen hat. Hier war das jetzt 2006. Damals war es allerdings noch eben in diesem Kompatibilitätsmodus und es hat dann so 2-3 Jahre noch gedauert, bis tatsächlich die meisten Init-Skripte da Unterstützung für Upstart, bis die Umsetzung sozusagen für die meisten Skripte für die meisten Dienste vollendet war und ab 2009 war dann, ein Großteil lief dann eben über das neue Upstart. Konzept und lief dann eben wesentlich schneller. Das hat man auch deutlich gemerkt bei den Ubuntu-Versionen, die dann ab 2009 rausgekommen sind. Fedora hat auf Ubuntu gebaut und das System umgesetzt. OpenSUSE hat mit Version 11.3 zumindest optional mit eingeführt und Red Hat Linux ab Version 6 und alle darauf bauenden Red Hat oder abgeleitet von Red Hat Linux abgeleiteten Varianten ab der Version 6 haben eben das auch eingesetzt. Und dann gab es eben von HP noch eine ganze Geschichte, WebOS, Palm, Pixi, HP Vir, Pre 3, Smartphones, HP Touch. Also es ist nicht auf Linux-Systeme in irgendeiner Form beschränkt. Alles, wo irgendwie System.v init früher lief, ist jetzt auch mehr oder weniger Upstart. Lauffähig. Man muss halt nur so eine Bridge mehr oder weniger, also was ich hatte, für Dbus, für UDEV oder für eine andere Variante des Event-Managements ist natürlich notwendig, um die Funktionalität umsetzen zu können. Und irgend sowas muss natürlich auch da vorhanden sein, aber es ist relativ flexibel und kann eben auch von einer ganzen Reihe von anderen Technologien verwendet werden. So, jetzt kommen wir zum weiteren Teil. Ja? Nein, es ist eine sozusagen, wenn ich kann mal das kurz schauen. Ich habe hier ein Upstart-System. Ich meine, du warst jetzt. Nein, init. Das sind die ganzen Upstart-Konfigurationsdateien. Und wenn es so eine Upstart-Konfiguration gibt, dann wird nicht die System.v.init, das System.v.init-Skript verwendet, sondern eben so ein Upstart-Skript.
Zum Beispiel. Als erstes läuft der Kernel und der startet den Init-Prozess und dann muss der Init-Prozess ja irgendwo wissen,
genau.
Was kommt jetzt.
Der liest praktisch dieses komplette Verzeichnis ein.
Ah, okay.
Nein. Und passt sozusagen einmal diese ganzen Dateien. Da ist natürlich so ein Read-Ahead auch sehr sinnvoll, dass die Dateien alle schon im Speicher liegen und nicht jede Datei einzeln irgendwie noch von der Platte gekratzt werden muss. Und dann liest er das praktisch alles.
Ist das ein C-Skript, das es macht, oder gibt es da denn gar nicht?
Es gibt, das ist der Upstart-Init-Prozess. Also der wird anstatt Init aufgerufen und schaut sich halt dieses Verzeichnis an und schaut sich alle diese Konfigurationen an. Und dementsprechend, weil ja da eben diese Abhängigkeit definiert sind, baut er sich dann diesen Abhängigkeitsbaum auf und versucht den dann natürlich auch zu parallelisieren, unabhängige Dienste voneinander gleichzeitig zu starten und das alles in eine schöne Reihenfolge zu bringen, um dann am Schluss eben möglichst schnell ein funktionierendes System zu generieren oder zu starten.
Was passiert, wenn Abhängigkeiten nicht auflösbar sind?
Also wie gesagt, also hier ist es auch ein Problem, wenn es gegenseitige Abhängigkeiten gibt. Der Abhängigkeitsbaum muss also hierarchisch sein und dementsprechend kann es da nur Abhängigkeiten in eine Richtung geben. Und wenn so eine zirkuläre Abhängigkeit irgendwie auftreten sollte, dann wird er wahrscheinlich irgendeine Fehlermeldung werfen und wahrscheinlich nur ein Subset von deinen Diensten starten, die eben sich sozusagen in einem Baum aufbauen lassen. Und welche Dienste gestartet werden und nicht, das ist wahrscheinlich dann ja, von der Situation abhängig. Also irgendwo muss er sich entscheiden und wahrscheinlich diese Abhängigkeit, diese zirkuläre unterbrechen und kann dann eben mindestens einen Dienst davon eben nicht starten oder gegebenenfalls mehrere. Genau, und wenn eben so eine Konfiguration existiert, dann spart er sich eben das Starten von dem System.v Shell-Skript. Und also wenn ich jetzt alles löschen würde, dann würden eben komplett die System.v Shell-Skript wieder gestartet wie vor Upstart-Zeit praktisch.
Gibt es denn trotzdem eine Init-Tab?
Ja, es gibt trotzdem eine Init-Tab, die... Ups. meine ich. Ne, es gibt keine Top mehr. Also hier sind auch die TTYs doch gewesen, Moment. Genau, also hier sind zum Beispiel auch, werden auch TTYs, also die Terminals gestartet. Das gibt es auch als Unterstützung. Das ist jetzt Linux Mint, das basiert aber auch auf Ubuntu.
Ubuntu hat auch einen gewissen Tab, habe ich vorher
okay. Ja, zum Beispiel, wenn, ich glaube, für den Logging Daemon wäre es interessant, wenn der Logging Daemon praktisch irgendein Dateisystem braucht, wo er halt drauf schreiben kann, aber schon Programme gestartet werden, bevor das Dateisystem irgendwie gestartet ist, die aber auch den Logging Daemon brauchen. Also es führt in sehr, sehr vielen Fällen zu Problemen, wenn man eben so einen Abhängigkeitsbaum hat. Und man kann sich da sicher Sachen konstruieren. Es ist generell aber natürlich sinnvoll, sowas ohne zirkuläre Abhängigkeiten zu machen, weil es dann eben allein schon, wenn ein Dienst ausfällt, immer ein bisschen komisch ist. Jetzt kommen wir zu Systemd, einem ganz anderen oder einem, sag ich mal, neuen Ansatz, der von Leonard Potring und Kai Sievers entwickelt wurde, die beide bei Red Hat angestellt sind, zumindest. Also Kai Sievers war damals noch, glaube ich, bei Novell bzw. SUSE und also haben schon beide vorher verschiedene andere, ja doch auch erhebliche Projekte unter Linux entwickelt, also zum einen Avahi hier von Leonard Potring und Pulse Audio, was auch ja doch einiges durcheinander geworfen hat und auch die ja, Landschaft da erheblich und auch die ganzen alles, was irgendwie mit Sound hat, so über den Haufen geworfen hat und doch erheblich verändert hat und da viel Dynamik reingebracht hat. Und auch Kai Sievers mit UDEV natürlich auch ein Mammutprojekt und dann eben noch diesen UEFI-Bootloader. Also beide haben Erfahrungen auf jeden Fall mit, speziell mit Linux-Systemen, aber auch eben mit dynamischen Systemen und mit Systemen erheblicher Größe. Und sie haben sich jetzt eben ein paar Designziele gesetzt, die jetzt Systemd halt umsetzen soll. Also zum einen soll es natürlich auch PID, also Prozess-ID 1 haben, das heißt, es ersetzt den Init und ist das erste Programm, was praktisch nach dem Linux-Kernel gestartet wird. Es soll schnell und effizient auf jeden Fall den Boot-Prozess durchziehen, ebenfalls nur Sachen starten, die tatsächlich gebraucht werden und nach Möglichkeit so viel wie möglich parallel von Beginn an, je nachdem wie viel CPUs ich habe, je nachdem, ob Programme jetzt irgendwie gerade irgendwie auf was anderes warten. Die Zeit, die beim Systemstart verrinnt, soll also möglichst gut und möglichst effizient wie möglich ausgenutzt werden. Die ganze Geschichte endet nicht wie beim Init-Prozess wenn das Run-Level sozusagen erreicht ist, sondern das System läuft kontinuierlich weiter. Wenn irgendwelche neue Hardware dazukommt, wenn das Netzwerk irgendwie umkonfiguriert wird, soll Systemd darauf reagieren. Abhängigkeiten sollen wie möglich, so nach Möglichkeit komplett vermieden werden. Dementsprechend führt auch Systemd eine Reihe von blockierenden Aufrufen ein, beschränkt sich allerdings nicht jetzt auf irgendwelche Sockets, wo das ja relativ einfach noch zu implementieren ist, oder sondern es geht auch hier um Bus-Services, also speziell hier um D-Bus. Wenn ein Programm ein anderes über D-Bus kontaktieren will und dieses Programm oder dieser Dienst noch nicht gestartet ist, dann wird der Aufruf blockiert und der Dienst sozusagen on the fly gestartet, um eben da so wenig wie möglich am Anfang des Rechnerstarts zu starten und eben das Ganze, also den Systemstart auch erheblich zu beschleunigen. Und das Ganze geht eben noch einen Schritt weiter, nicht bloß Socket und D-Bus Communication wird irgendwie blockiert, sondern auch Zugriffe auf das Dateisystem werden gegebenenfalls blockiert. Das heißt, schon von Systemstart wird jeder Dienst, der irgendwie auf das Dateisystem zugreifen möchte, auch gestartet und gegebenenfalls, wenn er dann irgendwas lesen oder schreiben möchte, wird dann auf die Schnelle noch, bevor der Aufruf natürlich fortgesetzt werden kann, wird dann erst das entsprechende Dateisystem gestartet und der Dienst so lange blockiert und erst dann, wenn alles eingehängt ist, kann der Dienst weiterlaufen. Aber auch hier sind sämtliche Abhängigkeiten sozusagen aufgelöst und ich kann alles von vornherein sozusagen direkt laufen lassen, beziehungsweise auch erst dann, wenn es tatsächlich benötigt wird. Eine Idee ist natürlich auch, was Security angeht, First User PID Small, das heißt, das Programm, das dann zu Beginn als erstes gestartet wird, sollte natürlich möglichst kompakt und übersichtlich sein, sodass sich da wenig Fehler einschleichen und wenn ein Fehler eben in diesem ganzen Startprozess auftritt, dass es dann eben in einem nicht in PID 1 zum Crash kommt, sondern eben bei einem der Dienste, die vielleicht dann manuell nochmal gestartet werden können oder die zumindest einen Teil des Systems hochfahren und man dann eben irgendwas reparieren kann. Eine Idee, die auch verfolgt wird und die tatsächlich umgesetzt wurde, ist der Multi-Seed-Support. Das heißt, also früher hatte man ja einen Mainframe und dann zum Beispiel serielle Terminals und an jedem seriellen Terminal konnte sich jemand anmelden und unabhängig von den ganzen anderen Leuten, die dieses Mainframe benutzt haben, arbeiten. Hatte seinen eigenen Bildschirm, seine eigene Tastatur, seine eigene Maus gegebenenfalls, zu vielen Zeiten noch nicht. Waren eben unabhängige Terminals. Gab es ja auch an der Uni mal, es gibt noch einen Raum, der früher Terminal-Raum hieß und ja, da ist eine Frage.
Warum bestehen alle Innensysteme, die du vorgestellt hast, darauf, PID 1 zu sein? Wenn ich so ein Innensystem als User-Space-Programm betrachte, das weitere Programme nachstarten kann, dann müssen diese ganzen CPUs nicht führen.
Es sind nicht alle, also gerade diese Daemon-Tools, die waren nicht PID 1, die sind praktisch erst angelaufen, wurden von Init dann irgendwie gestartet und haben sich dann um andere Dienste gekümmert, die Init halt nicht gestartet hat. Aber es geht einfach um, also in dem Fall ist es auch Geschwindigkeit und weil eben dieses System-V-Init-Konzept mit seinen Skripten halt erheblich veraltet ist und eine ganz schöne Bremse einfach ist. Fehleranfällig mit den Skripten. Man will sich eben auf die Einstellungen, auf die Konfigurationssachen konzentrieren, die wirklich relevant sind. Und nicht jedes Mal eben denselben Code in verschiedenen Anzahlen von Skripten und eben auch in verschiedenen Anzahl von Dämonen dann nochmal finden. Da ist noch eine Frage?
Zu dem PID 1. Also PID 1 braucht man deshalb, um Kill-Prozesse, die in ihre Eltern starbert, die werden von Init, das in PID 1 läuft, adoptiert. Also man braucht irgendeinen Prozess, der die ganzen verwaisten Kinder aufnimmt. Mhm. Und das ist halt PID 1, weil PID 1 ist fix, das gibt es immer. Und wenn man das historisch betrachtet, dann
das heißt, dass das PID 1 ist.
Genau, das ist ganz egal, was da läuft, das ist halt PID 1, das macht der Kern. Und historisch betrachtet ist ein Boot-Prozess und das Init, das ist was, das läuft einmal am Anfang. Und danach ist es abgeschlossen. Also die ganze Dynamik, die gab es ja früher nicht. Und der Prozess, der das ganze System hochbringt, der hat nachher nichts mehr zu tun, aber dann kann er ja die ganzen verwaisten Kinder einsammeln. Mhm. Also so ist das historisch gesehen, der Prozess, der am Anfang alles machen muss, hat nachher nichts mehr zu tun, aber dann läuft er einfach in der Schleife, ruft er halt Wait auf und wartet auf die ganzen Kinder. Und wegen dem macht es Sinn, dass halt der erste Prozess, der das System hochbringt, dann nachher auch der erste, der das Zeug wieder einsammelt. Was hier jetzt in so einem dynamischen System vielleicht nicht mehr wichtig ist, dass der Boot-Prozess dann auch unbedingt alles mit PID 1 machen muss, aber um die Weise einzusammeln, braucht man doch irgendwas nur in PID 1. Also irgendwas muss da laufen.
Also Init, ja, wenn Prozesse sterben, Dienste und dann eben bei PID 1 wieder angehängt werden, Init macht ja auch nichts damit, das zeigt die halt dann als Zombie-Prozess an. Aber hier Upstart oder Systemd oder was auch immer, könnte dann eben nochmal darauf reagieren in irgendeiner Form.
Nee, Zombie-Prozesse entstehen dann, wenn der Vater noch existiert und in eins sind er noch nicht
leer. Ach so, okay, ja, okay. Ja.
Aber halt nicht weit aufruft, ja, sondern seine sterbende Kinder ignoriert.
Ja. Das ist noch eine Frage?
Was sollen jetzt die weißen Kinder kommen, wenn normal nicht ein Prozess tödlich sterben, alle Kinder, die drunter hängen? Mir ist das gerade so ein bisschen unklar.
Wenn ich so ein Double Fork habe, dann eben nicht mehr. Dann hat sich der Prozess so weit abgehängt, dass er eben, wenn der Elternprozess getötet wird, nicht auch dabei drauf geht.
Die Kinder sterben normalerweise nur dann, wenn du eine Shell tötest. Eine Shell schickt dann ihre Kinder ein Signal, wenn sie stirbt.
Genau.
Aber andere Prozesse tun das nicht unbedingt.
Genau. Machen wir zu dem Multiseed. Wie gesagt, früher war die Idee der Terminals. Und heute gibt es eben auch so eine Idee, dass ich zwei Bildschirme, zwei Tastaturen, zwei Mäuse, mit USB ist das ja alles kein Problem irgendwie, an so einem Rechner hängen und dann auf beiden Bildschirmen, bei beiden Terminals sozusagen der Login-Screen kommt und ich mich komplett unabhängig voneinander an diesen Terminals anmelde und auch unabhängig voneinander arbeiten kann. Da gibt es eben zum Beispiel ein USB-Device, was eben einen VGA-Anschluss hat eben und USB, um Tastatur und Maus zu unterstützen. Und da haben sie eben mit den System-D-Leuten, die haben da ein paar von diesen Devices zur Verfügung gestellt bekommen und haben das eben so weit zum Laufen bekommen, dass eben dieses Multiseed, wie es früher einmal gab und wie es mit den Terminals natürlich möglich ist, mit diesen Konsolenterminals, jetzt auch unter grafischen Benutzeroberfläche wieder möglich ist. Was mit einem normalen System, was zurzeit, was ohne System D läuft, nicht ohne weiteres möglich ist. Weil ich, wenn ich mich an einem System anmelde, dann normalerweise eben alle Bildschirme irgendwie in Beschlag nehme und wenn ich zwei Mäuse habe, dann kann ich eben nur dieselbe Grafikoberfläche damit bedienen, aber ich kann nicht zwei komplett unabhängige Grafikoberflächen dann damit steuern. Und ein Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, ist die absolute Kontrolle über Dienste. Das wird dann über C-Groups realisiert. Das sind also quasi Container, die der Linux-Kernel und speziell der Linux-Kernel anbietet, mit dem man auch eben quasi Virtualisierung durchführen kann, dass die Prozesse extrem voneinander abschottet. Die Dienste können auch nicht aus einer C-Group ausbrechen. Das wird also verhindert. Ich kann in der C-Group auch wieder Ressourcen zuteilen, das heißt bestimmten Speicherverbrauch, bestimmte CPU-Ressourcen, sodass ein Dienst, wenn er Amok läuft, nicht das ganze System runterzieht. Ich habe hier eine sehr gute Kontrolle. Ich kann kontrollieren, ob die Dienste noch laufen und kann gegebenenfalls auch, wenn zum Beispiel ein Webserver weitere andere Client-Prozesse startet, die sich eventuell auch wieder abkoppeln, irgendwelche CGI-Skripte oder sonstige dynamischen Sachen, PHP-Skripte oder sonst irgendwas und ich möchte den Webserver beenden und alles, was von diesem Webserver gestartet wird, kann ich auch über die C-Groups gehen, die komplette C-Group sozusagen deren Signal schicken und es wird alles beendet und ich kann auch das Hard beenden, sodass also mit einem Kill-9 praktisch. Und die Dienste und auch alles, was von den Diensten gestartet wird, kann aus dieser C-Group nicht mehr ausbrechen. Also das ist eine Geschichte, die bei den anderen Diensten bisher eben nicht möglich war. Dort war es, also Upstart zum Beispiel hat sowas auch versucht eben zu verfolgen, welche Dienste wurden von einem bestimmten anderen Dienst gestartet, also so eine Kind-Prozesse mit P-Trace wurde versucht da zu überwachen, ja, wurde der Dienst jetzt gestartet, welche anderen Dienste werden gestartet, um das eventuell wieder abräumen zu können. Da war es aber immer noch durch dieses Double Forking möglich, da wieder auszubrechen, eine andere Prozessgruppe anzulegen und so weiter und so fort. Es ist hier alles nicht mehr möglich. Hier kommt sozusagen kein Dienst mehr raus aus der Kontrolle.
Das heißt dann, das funktioniert nur mit Linux und Kernel.
Richtig.
Upstart würde auch auf BSD oder so.
Wie gesagt, man braucht halt für Upstart so einen Event-Dienst, aber wenn man also ich weiß jetzt nicht, ob es direkt auf BSD in irgendeiner Form portiert wurde, aber wir haben ja gesehen, auf diesen ganzen HP-Geschichten mit WebOS und wie auch immer, da ist es auf jeden Fall auch lauffähig. Die Konfigurationsdateien haben sich nochmal wesentlich vereinfacht und verändert. Also ich habe jetzt, jede Konfiguration ist sozusagen eine Unit, die einen Dienst beschreibt. Da habe ich auch wieder eine Description halt, damit der Benutzer feststellen kann, worum es überhaupt geht. Hier kann ich auch wieder solche Sachen wie die Dependencies machen, dass er erst gestartet wird, nachdem der Syslog läuft. Ich kann das aber in den meisten Fällen auch komplett weglassen, wenn es nicht notwendig ist, eben wenn es über Socket, wenn es über Debus-Kommunikation oder über Dateisystemebenen irgendwie blockiert werden kann, die Aufrufe, dann brauche ich so einen Abhängigkeitsbaum überhaupt nicht mehr aufbauen. Ich kann hier den Service noch beschreiben, eben welches Kommando ausgeführt werden soll, da kann ich auch wieder Parameter angeben, wenn es notwendig ist. Ich kann Environment-Einstellungen angeben, ich kann sagen, ja, welche Art von Start wird hier verwendet, fork der Prozess und kapselt sich sozusagen ab, oder ist das einfach ein normales Programm, was dann auch Standard In, Standard Out Meldungen ausgibt oder wie auch immer. Und ich kann, was zum Starten angeht, auch sagen, es gibt sozusagen wieder diese Run-Level, hier aber auch sozusagen als eigene Units, die halt eine Anzahl von Diensten für ein Run-Level, für ein Target definieren. Und wenn ich sage Multi-User, dann wird halt auf jeden Fall die Grafikschnittstelle und alles, was dazu notwendig ist, was für den normalen Desktop-Betrieb notwendig ist, wird eben sozusagen als ein Ziel definiert. Und wenn ich, das ist sozusagen der Default, das Run-Level, was auch gestartet wird, da kann ich mir beliebig viele von anlegen, um eben dann auch so eine Single-User-Variante irgendwie oder nur eine Minimalvariante mit wenig Programm und Netzwerk oder auch keinem Netzwerk, kann ich mir alles definieren und so beliebig dynamisch und frei mir meine Run-Levels sozusagen zusammenstecken. Ja, hast du eine Frage?
Ein Wort zu Milos Sache. SystemD gibt es jetzt seit ein paar Monaten, Wochen auch schon als die Alpha-Erstattung für FreeBSD.
Für FreeBSD?
Genau. Ui. Das war noch sehr, sehr ruckelig, aber...
Okay, interessant.
Was haben die am BSD nachcatchen müssen, damit es läuft?
Ich habe nur die Nachricht gelesen, dass es gibt und dass es ultra instabil gerade noch ist, weil es halt einfach die Alpha-Version ist, aber sie sind dran und sie haben so als Ziel ein halbes bis dreiviertel Jahr, was man jetzt in der Beta-Phase testen wollte.
Das ist das, ich wollte später kommen, aber die BSD, das sind doch genau die, die ihre Synergie verloren haben, nachdem ganz gut Produktion auf System D gehen. Weil die
Kürze,
die ich nicht
haben, das System braucht. Richtig, ja. Da kommen wir auch später noch ein bisschen dazu. Okay, also es wurde versucht, eben die Konfiguration so übersichtlich wie möglich zu haben und eben nur Sachen hier reinzuschreiben, die auch den Dienst selber betreffen. Eben wie er gestartet werden muss, wann er aufgerufen werden soll, eine Beschreibung und nicht eben wie bei den Shell-Skripten, wo eben 80% von dem Skript einfach nur irgendwelcher Code sind, der eben jedes Mal jeder Prozess irgendwie braucht, um zu starten und zu stoppen. Es wurde hier versucht, das möglichst weit zu kondensieren. Und auch dieser Upstart-Ansatz, der komplett eventbasiert funktioniert, ist nach Ansicht von den SystemD-Entwicklern halt im Prinzip vom Kopf auf die Füße gestellt, weil bei diesen Events starte ich halt irgendwas und also einen Basisdienst oder mehrere Basisdienste oder sonst irgendwie und dann kriege ich ein Event, dass ich erst die Dienste starten kann oder die Sachen ausführen kann, die ich eigentlich, die der Benutzer gerade will. Und das heißt, ja, ich ziehe das System sozusagen von unten nach oben auf und die Idee hier ist also, dass ich eben das Ganze von oben nach unten gehe. Was will der Benutzer? Möchte der irgendeine Funktionalität eines Dienstes nutzen? Und wenn ja, dann wird sozusagen von oben nach unten gegangen und alles, was für diesen Dienst notwendig ist, sozusagen on the fly auch wieder gestartet. Also es ist komplett im Prinzip andersrum die Herangehensweise bei
System D. Wenn du von außen auf Port 22 gehst und SSH gestartet.
Wäre zum Beispiel eine Variante. Es gibt ja auch die Analogie von Xinit, wo ein Dienst eben auf Port 22 lauscht und wenn dann eben eine Anfrage reinkommt, dass dann erst der SSH oder was weiß ich, was da hinter dem Port dann halt laufen soll, gestartet wird. Und eine ähnliche Herangehensweise ist es hier auch, dass zum Beispiel eben Systemd den Socket initialisiert und Listen drauf ausführt und erst wenn eine Verbindung aufgemacht wird, dann eben Systemdienst gestartet wird dahinter. Die Idee hinter dem Ganzen, also Sie haben gemeint, wenn man das auf die Spitze bringt, dann könnte man sogar auch jetzt bestimmte Rechner erst in dem Moment starten, also zum Beispiel eine VM oder eine Reihe von VMs, wenn eine bestimmte Anfrage von außen kommt. Das heißt, ich versuche durch meine Geschwindigkeitsoptimierung so viel aus dem System rauszukitzeln, dass es innerhalb von 50 Millisekunden ist deren Ziel gewesen, auf jeden Fall für eine VM, die innerhalb von der Zeit zu starten, um dann eben erst den Dienst und die ganze VM laufen zu lassen, wenn tatsächlich eine Anfrage kommt und davor ist der Rechner, die VM, wie auch immer, gar nicht aktiv. Also das Ganze nicht bloß auf Systemebene, sondern sozusagen auf Rechner oder auf Ebene von virtuellen Maschinen. Es gibt dementsprechend eine Reihe von System-D-Komponenten, die erhebliche Dinge einer normalen Installation sozusagen ersetzen und eigene Dienste dafür entwickelt wurden. Also sei es das Read-Ahead, gut, was natürlich von Upstart zum Beispiel auch zumindest bei jedem Start aktualisiert wird, dass der Kernel das macht, wurde hier ein eigener Dienst dafür entwickelt. Alles, was irgendwie mit Netzwerk zu tun hat, wird vom Network Daemon übernommen, also zum Beispiel auch also Initialisierung des Netzwerks, DHCP, sonstige Geschichten, alles, was irgendwie dynamisch ist, Umschalten von WLAN auf Festnetz oder wie auch immer. Alles, was hier Local-D, also was mit Spracheinstellungen oder so zu tun hat, Host Name D, der sich um den Hostnamen irgendwie kümmert, Terminal, Konsole wurde praktisch neu implementiert, ein Daemon, der sich um das Herunterfahren des Systems irgendwie kümmert, ein Zeitsynchronisationsdienst, ein Dienst, der sich um sozusagen Cronjobs oder solche Dinge kümmert, also die periodisch irgendwie aufgerufen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgerufen werden, ein Login-Daemon, der dem Benutzer, also der auch eine grafische Benutzeroberfläche irgendwie darstellt mit dem System, die UI. Also ein Großteil von dem, was bisher von dem Linux-System aus sehr vielen Komponenten zusammengesetzt war und wo sehr viele Prozesse ineinander gegriffen haben, wird jetzt pauschal alles von einem System, die Dämonen, Prozessen, wie auch immer, erschlagen. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch das Journal-D, das ist nämlich der Logging-Dienst, der auch fester Bestandteil jeder Systemd-Installation ist, der auch ein binäres Logformat darstellt oder speichert. Also Sie haben den bisherigen Startvorgang und vor allem die ganzen Dienste und Werkzeuge, die bisher beim Startvorgang irgendwie beteiligt waren, größtenteils umgekrempelt und vieles, sehr, sehr vieles durch eigene Implementierung ersetzt, die in einem großen Repository gehalten werden und deren Schnittstellen untereinander auch mehr oder weniger gut dokumentiert, zumindest im Moment, aber ist ein Großteil auf jeden Fall dynamisch und kann sich jederzeit ändern. Das heißt, die Schnittstellen untereinander zu diesen Diensten sind nicht stabil. Und ich könnte jetzt nicht irgendwie jetzt den Resolve-Daemon, der zum Beispiel eben dann auch fürs Netzwerk zuständig ist, herauslösen und durch einen anderen Dienst ersetzen, weil die nächste Systemd-Version hat eine andere API vielleicht und dann funktioniert meine Implementierung nicht. Was hier auf jeden Fall auch erschlagen wird, sind die ganzen Mount-Geschichten, das heißt Dateisystem einhängen, AutoFS-Mount, werden auch alle natürlich um diese Abhängigkeiten und diese blockierten Dienste zu realisieren, wird auch alles von System, die inzwischen erledigt. Also die Auswertung der FSTAP und alles, was mit Dateisystem irgendwie zu tun hat, wird auch alles von SMD, System, die erledigt. In dem Zug, weil ja auch Kai Sievers Entwickler von dem UDEV-System ist, wurde UDEV auch mit in dieses Repository integriert. Dementsprechend sind die Abhängigkeiten zwischen Systemd und UDEV auch erheblich angewachsen und es ist praktisch nicht mehr möglich, UDEV auch ohne Systemd zu verwenden. Die entsprechende Bibliothek natürlich dazu auch. Und was auch zum Beispiel in diesem Repository untergekommen ist und was auch immer mit installiert wird, wenn ich Systemd auf meinem PC, auf meinem System installiere, sind solche Sachen. Bestimmte Bibliotheken, zum Beispiel für QR-Codes, ist eine Bibliothek dabei, wo QR-Codes generiert werden können, und ein eigener Webserver. Das heißt, es ist ein riesen Paket, was sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau darstellt oder ja, umsetzt, und alles, was bisher sozusagen den Systemstart irgendwie was da beteiligt war, wird jetzt von Komponenten von Systemd übernommen oder ja, komplett neu implementiert. Also speziell eben init, alles was mit Dateisystem zu tun hat, cron, add, diese ganzen Geschichten, alles was mit Netzwerkmanagement zu tun hat, Logging, NTP, Login Manager, alles mögliche wird jetzt von Systemd Komponenten übernommen und im Normalfall eben auch in der Variante, wo die bisherigen Dienste ja keine Funktion mehr haben oder überhaupt nicht mehr verwendet werden können. Also es ist schon ein größeres Team von Programmierern auf jeden Fall. Die zwei haben das Ganze auf jeden Fall initiiert und angegangen. Und dieses Team von Entwicklern, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber die haben sich da dran gemacht und, sag ich mal, sehr viele alte Zöpfe abgeschnitten. Es kommen auch, also sie haben sich von vornherein schon eben diese Ziele gesetzt. Sie haben sich schon ein Konzept überlegt und dieses auch sehr umgehend umgesetzt. Aber sie haben eben keine Rücksicht genommen auf irgendwelche bestehenden Sachen. Das ist mitunter auch der größte Kritikpunkt eben an dem ganzen System.
Ich meine halt, das ist eine Menge Code und da steckt halt Jahrzehnte Erfahrung drin. Und jetzt kommt so, sag mal, ein kleines Team vermutlich, die das halt mal alles ersetzt. Das wird sich irgendwie ziemlich beeindruckend an.
Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Und beeindruckend in dem Zusammenhang finde ich natürlich auch, dass es funktioniert. Wir sehen nachher noch, es wird von den allermeisten Distributionen inzwischen als Standard Init-System einfach verwendet und es hat auf jeden Fall seinen Alpha-Beta, wie auch immer, Status längst hinter sich gelassen, ist im produktiven Einsatz und sehr viele Leute arbeiten auf ihren Linux-Maschinen einfach damit. Dann kommen natürlich weitere Kritikpunkte, genau, die dieses aufgreifen, ja, also die Unix-Philosophie, was ist denn jetzt? Das kann ja wohl nicht wahr sein, eben 69 Binaries, die alle unheimlich viel Funktionalität von bisherigen Diensten übernommen haben, ersetzen und sonst irgendwie. Die Schnittstellen sind nicht stabil, das heißt, ich kann diese Binaries nicht ohne weiteres ersetzen, weil sich halt alles im Fluss ist noch so ein bisschen und nicht als stabil markiert. Die Argumentation ist, ich kann jederzeit, wenn ich das Ganze baue, kompiliere, wie auch immer, kann ich fast jede dieser Binaries, das Logging zum Beispiel ist explizit ausgenommen und ein paar wenige andere Sachen, kann ich deaktivieren, verliere dann natürlich dementsprechend Funktionalität, aber ich könnte, wenn ich wollte, natürlich auch Systemd extrem zusammenschneiden oder zusammenstreichen, wenn ich denn es mir selber baue und dann bestimmte Funktionalitäten eben nicht nutzen möchte. Und dann kommt auch immer die Argumentation, ja, ihr mit eurer Unix-Philosophie, ja, das Argument kommt ja auch immer nur dann, wenn es euch irgendwie gerade im Kram passt, ja, was ist denn mit solchen Sachen wie ButterFS, ZFS, die nehmen auch die Funktionalität, die bisher ganz viele andere Dienste sozusagen in Kombination mit übernommen haben, sei es jetzt irgendwelche LVM-Lauf-Geschichten mit RAID drauf und dann Dateisysteme, das wird jetzt in einem Paket sozusagen alles vereinigt, da hat ja auch keiner geschrien. Emacs ist ja eigentlich schon ein Betriebssystem für sich, ja. Da ist eine Funktionalität, ist ja unglaublich. Die glibc ist auch ein einziger Hack, ist ein cooles Ding. Der Linux-Kernel ist in einem Repository ein riesen Binary-Blob, wie auch immer, mit Querabhängigkeiten und sonst irgendwie. Ja, da schreit auch kein Hahn danach. die Unix-Philosophie passt euch immer dort nur dann in den Kram, wenn ihr was zu meckern habt. So. Es ist natürlich eine krasse Ansicht, aber ja?
Tannenbaum würde sagen, natürlich schleicht sich Ärger gegen den Kernel. Weil der ist ja Vorständer von diesem, wie heißt es, Microkernel-Geschichte.
Ja, genau. Wieso habt ihr keinen Microkernel, wo alles Minimalkernel und alles dann in einzelne Dienste, die in anderen Ringen laufen, irgendwie ausgelagert? Warum habt ihr diesen monolithischen Monster? Was soll denn das? Was ist denn das für eine Philosophie überhaupt? Ein ganz zentraler Kritikpunkt ist das Binary Logging eben auch, das vielen Leuten sehr aufstößt. Es führt auch keinen Weg drumherum und die Argumentation ist, es ist doch viel besser als alles, was ihr bisher hattet. Ihr könnt jeden Dienst euch raussuchen, sagen, von dem Zeitpunkt, Startzeitpunkt, Endzeitpunkt, genau in diesem Zeitfenster möchte ich Meldungen von dem Dienst haben, was ist passiert, was für Fehler sind aufgetreten. Ich kann das sortieren, ich kann filtern, ich kann beliebige Sachen kombinieren. Also alles, was ich mit grep und mit keine Ahnung wie mir irgendwie zusammenbauen kann, ist mit dieser Binärlösung und mit den Konfigurationsgeschichten und Filtern, die ich hier anwenden kann, auf jeden Fall auch möglich. Es erleichtert mir unheimlich die Sache. Ich kann, wie gesagt, alles Erdenkliche an Filterung oder an mir, was ich mir ausdenken kann, mit diesen Binärdateien umsetzen oder Binärlogging. Und jeder, der einmal das genutzt hat, will wahrscheinlich nicht mehr zurück, weil ja, wenn man einen normalen RSS-Log hat und da kommt halt eine Textdatei, wo alles von allen Diensten irgendwie reingenudelt wird.
Wenn man nicht konfiguriert hat, schon.
Ja. Das Problem ist, das erste Mal, wenn man natürlich auf dieses Problem stößt, dann fängt man an zu konfigurieren und beim nächsten Mal hat man vielleicht den Dienst, den man eigentlich gerade untersuchen will, isoliert und kann das dann lesen. Bei der Variante kann ich das nie jederzeit natürlich im Nachhinein aussortieren. Wie gesagt, die Zeit, PIDs definieren oder bestimmte Zeitperioden, die ich untersuchen möchte, Sachen, bevor der Dienst gestartet wurde oder nur einen Durchlauf, wenn der Dienst viermal hintereinander gestartet wurde, kann ich sagen, ich möchte aber nur diesen einen Durchlauf dann haben, was da an Logdateien, Logmeldungen angekommen ist und wie auch immer. Und außerdem kann ich sagen, ja, ich pipe das nach einem beliebigen, des bisherigen Syslog-Dienst, der existiert und der kriegt es genau in dem Format, wie es bisher auch kam. Es wird zwar einmal im Binär gespeichert, wird aber dann genau in dem Format, wie es bisher war, sozusagen durchgereicht zu einem beliebigen Syslog-Dienst, den ich habe, so dass ich es danach, nach dem Binärformat, wieder genau in das Format bringen kann, in das ich gewohnt bin. Und dementsprechend ist das Binärformat ja auch kein Problem in dem Fall. Ja?
Ist das binäre Format wesentlich effizienter als ein getartes, gezähltes Syslog, also was wir normalerweise kennen?
Das Binärformat, also wie es jetzt genau gespeichert wird, kann ich dir nicht sagen. Ich meine, im Hauptspeicher wird es sicher noch nicht gezippt in irgendeiner Form. Du kannst es aber sicher festlegen, in welcher Form dann Logdateien geschrieben werden, beziehungsweise kannst es dann eben exportieren. Ob das Binärformat, wenn es auf die Platte geschrieben wird, in irgendeiner Form gepackt wird, kann ich jetzt nicht genau sagen. Könnte man sicher einstellen. Bin ich jetzt aber befragt. Steht ja in deiner Binärdatei auch drin. Und du kannst dir auch alles, was in der Binärdatei steht, natürlich wieder so ausgeben. Vielleicht ist eben aber die Textdatei eben ein bisschen unübersichtlich, wenn 23 Dienste irgendwie reinschreiben, hintereinander. Oder ich eben nicht genau sagen kann, oder ich rauspriemeln muss, der Dienst ist zweimal gestartet worden, irgendwann zwischendrin, ich weiß aber nicht mehr genau wann, muss ich eben von oben nach unten durchgehen, eben schauen, wann wurde er denn neu gestartet, was war denn der letzte Durchlauf, wann ist denn der Fehler überhaupt aufgetreten? Also, man muss immer danach suchen und bisher hat es ja auch funktioniert, aber der Ansatz ist hier eben, ich kann genau spezifizieren, was ich haben will und kriege auch dann nur das und alles andere wird ausgeblendet. Ja, es ist da, natürlich. Ja.
Was das Konzept noch viel interessanter macht, wenn ich früher, also im klassischen System, eine Logdatei von einem Dienst hatte, Dienst hat, dann habe ich aber das Problem, wenn ich beide gleichzeitig gucken möchte, wie die jetzt gerade verzahnt sind oder bei Endmal verzahnt sind, hatte ich aber dieses, ich muss es selber machen. Und da sage ich einfach, ich möchte sodass ich genau sehen kann, wie die verzahnt sind und sehe auch, der hat den Fehler gebraucht und darauf sind die anderen drei so und so gestorben. Dadurch kann ich, die Abhängigkeiten sind dann für mich in den Logs schon aufgelöst. Das ist dann sehr angenehm, wenn man es mal nutzen kann.
Also der Punkt ist eigentlich, es sind keine Logfiles mehr, sondern es ist eine Datenbank.
Eigentlich ist es eine Datenbank, richtig, ja. Und ich kann sie in beliebiger Variante mit wie auch immer Filtern abfragen und genau das raussuchen, mir geben lassen, von dem ich denke, was ich gerade brauche, sehen möchte. Der Haken ist natürlich korrupte Logs. Ja, ist halt so. Also die Unterstützung hier ist, wenn der Dienst feststellt, dass irgendwas korrupt ist, dann versucht er in einer neuen Datei weiterzumachen. Aber wenn die Logs einmal korrupt sind, dann gibt es keine Unterstützung in irgendeiner Form, das zu reparieren oder sonst irgendwie. Er liest dann halt so weit, also die Datei von vorne nach hinten, wenn ich irgendwas auswerten will, wie weit es noch funktioniert und konsistent ist. Und alles, was danach kommt, wie viel es auch immer sein mag, ist halt dann weg.
Da in dem Log, wenn ich mich richtig erinnere, steht was anderes als was leicht anderes, nämlich er versucht danach noch wieder irgendwo weiterzumachen, wo es dann irgendwie
okay.
Nicht mehr
korrupt
ist.
Also versucht weiterzumachen. Okay. Das kann sein, dann muss ich nochmal genau nachlesen, aber die Sache ist, wenn es einmal aufgetreten ist, dann musst du im Prinzip damit leben. Es gibt keine Reparaturwerkzeuge und die Entwickler sehen jetzt auch keinen Sinn darin, irgendwie Reparaturwerkzeuge zu entwickeln. Das kann jemand anders machen, der vor dem Problem steht, aber sie fühlen sich da nicht zuständig.
Wie sieht es mit Log-Profile aus?
Wird natürlich auch unterstützt und kann konfiguriert werden, dass du eben gewisse Größen angibst oder gewisse Zeitraum oder sonst irgendwas, wo dann eben neue Experten, ich glaube, es wird schon in eine Datei gespeichert. Wahrscheinlich kann man es, also ich meine, man kann die Auswertung natürlich immer nach Diensten unterschiedlich machen und das dann in neue Dateien schreiben.
Ja, man will ja manchmal aber sagen, von einem bestimmten Dienst, dann möchte das gar nicht mal alles speichern, sondern das möchte man nicht schnell vergessen, weil andere Dinge möchte ich lieber aufheben.
Da muss ich einen der Anwender hier, die im Saal sind, fragen, ob das tatsächlich möglich ist, von einzelnen Diensten die Logdateien danach wieder wegzuschmeißen. Kann ich nicht genau sagen. Genau zur BSD-Kompatibilität, was wir vorhin schon hatten, gab es eben ein paar Kommentare von den speziell von Leonard Potring. Die Abhängigkeiten vom Linux-Kernel sind extrem groß. Also es ist nicht bloß diese C-Groups, was vorhin schon angesprochen wurde. Es sind etliche Subsysteme von eben was das Messaging und den ganzen Kram angeht, wo sehr extrem eng mit den auf die Linux-API zugeschnitten sind und die nur mit erheblichem Aufwand überhaupt in der möglich sind zu portieren. Und es waren eben ein paar Kommentare in dem Zusammenhang, dass sie da eben eigentlich auch keinen großartigen Sinn drin sehen, weil Linux hat sich einfach durchgesetzt und alles andere sind Nischenprodukte oder nicht mehr relevant und halt irgendwie Toy OS, also Spielzeugvarianten. Und dementsprechend wundert es mich jetzt, dass hier die Meldung kommt, dass sie, also wird es tatsächlich von dem Systemd Team auch die Portierung betrieben oder wer hat da den Anschluss gegeben? Also es gibt noch andere Unternehmungen oder beziehungsweise Anstrengungen diesbezüglich, aber es ist sicher nicht von dem Kernentwicklungsteam diese Portierung vorangetrieben.
Das ist von ABSD. Yes.
Okay, dann komme ich da vielleicht nachher auch noch drauf, das ist die Sache. Genau. Da glaube ich, habe ich nachher noch ein paar Kommentare eben dazu. Dann natürlich Paketabhängigkeiten, sei es jetzt von Systemd. Also Systemd läuft nicht ohne UDEV und läuft auch nicht ohne DBus und es ist auch nicht möglich, die irgendwie zu ersetzen durch andere Implementierungen, die was Ähnliches machen. Also UDEV ist ja sogar in dieses Repository von Systemd mit eingezogen und dementsprechend eng ist da auch die Verknüpfung bzw. die Verzahnung zwischen den Diensten. Wenn man UDEV benutzt hat bisher und einmal jetzt kein Systemd nutzen möchte, dann soll man halt MDEV zum Beispiel oder eine andere Portierung irgendwie verwenden. UDEV ohne Systemd ist quasi unmöglich. Und GNOME, Gnome, je nachdem wie man es ausspricht, ist inzwischen auch von diesem Login-D abhängig und dementsprechend auch von Systemd. Das heißt, wenn ich Gnome auf meinem System installieren möchte, dann komme ich um Systemd auch nicht drum rum. Und ich kann Systemd, glaube ich, auch nicht im Nachhinein einfach nebenher starten und ein anderes Init-System zuerst starten lassen und danach irgendwie noch Systemd nachladen, um eben an diesen Login-D zu kommen, sondern Systemd muss also tatsächlich auch PID 1 wieder sein, damit das Ganze in der Form überhaupt funktioniert. Das heißt, speziell für Debian, die ja auch zum Beispiel GNU/Herd oder andere Kernel oder beziehungsweise Nicht-Linux-Systeme unterstützen wollen und das auch irgendwie mit Gnomi bisher gemacht haben und das auch weiterhin machen wollen, die stehen definitiv vor einem Problem bei dieser Variante, gerade auch bei diesen Abhängigkeiten, die das Ganze jetzt irgendwie mit sich bringt. Single Point of Failure ist natürlich auch wieder ein Thema. Also es gab 9 CVE-Reports, die sich mit teilweise erheblichen Problemen mit die halt natürlich auch die Sicherheit des Systems irgendwie beeinträchtigen. Seit März 2010 gab es diese, aber wenn man, sag ich mal, diese Vielzahl an Funktionalität irgendwie sich anschaut, dann geht es fast noch, würde ich sagen. Ich meine, wenn man dahinter sieht, dass das irgendwie from scratch irgendwie alles neu implementiert wurde. Ja. Das war zumindest ein Argument, ja, dieses Paket hat schon 9 Sicherheitslücken seit diesem Zeitraum gehabt, die mehr oder weniger erheblich waren. Ja, kann man sehen, wie man will, ja. Ja, genau, das hatte ich schon. Dann noch ein paar Geschichten, die Sie halt auch mit der Kommunikation, wo dann immer was schiefgelaufen ist. Das war auch wieder Leonard Poaching, der das in einem Blog geschrieben hat. Ja, es kann manchmal schon irgendwie jedem einem vorkommen, dass wir uns so wie Smart Asses, also so ja ein bisschen von oben herab und so ein bisschen, mir fällt das Wort, so ein bisschen arrogant irgendwie vorkommen. Aber wir denken uns eigentlich schon normalerweise, überlegen wir vorher, wenn wir was sagen und versuchen das mit Fakten zu untermauern, aber manchmal können wir schon irgendwie so ein bisschen arrogant wirken, war eine Aussage von Ihnen. Und da kommen jetzt eben noch ein paar Beispiele, Kommentare, Blog-Einträge, wie auch immer, wo klar wird, dass sie sich mit vielen Entwicklern irgendwie nicht so gut harmonieren und die ganzen sozialen Aspekte, die dahinter stehen, sind natürlich auch spielen natürlich bei der Wahl von solchen Startsystemen, gerade bei Debian jetzt noch irgendwie die Wahl des, ob jetzt Systemd auch Startsystem von Debian werden soll oder nicht, spielen natürlich erheblich mit rein und die ganze Community ist irgendwie am Toben und am Zetern. Also hier ein Interview, da hatte ich vorher, glaube ich, schon Sachen ausschnittsweise eben präsentiert. Ja, er hat ja mal gesagt, ja, er empfiehlt jedem Entwickler, sich mit Linux eben auseinanderzusetzen und die ganzen Freiheiten und Möglichkeiten, die es da gibt, irgendwie zu nutzen. Und ob er denn verstehen könnte, warum die BSD-Leute da irgendwie ein bisschen sauer sind. Deswegen, klar versteht er das, aber ist ja auch nicht überraschend, aber es ist halt seine Meinung und er empfiehlt halt es jedem. Und er ist der Ansicht irgendwie, ja, das andere sind Spielzeugsysteme oder eben Linux hat gewonnen. Genau, hier wird nochmal aufgeführt, was eben zum Beispiel speziell den Linux-Kernel notwendig ist, eben Signalgeschichten und was auch immer. Es gibt auch Unterstützung eben für stromsparende Mechanismen, die halt speziell vom Linux-Kernel sind und die weiter unterstützt werden. Und ob denn die anderen Systeme irrelevant sind. Und dann sagt er, ja, es ist nicht mehr, BSD ist nicht mehr relevant. Und die Kompatibilität ist eine Last sozusagen, wenn man andere Systeme auch noch Rücksicht nehmen muss. Und hält uns zurück, ohne dass wir viel davon haben sozusagen. Es ist jetzt ein bisschen textlastig hier wieder mal, gebe ich zu. Und es ist auch schwierig, das jetzt irgendwie so on the fly alles durchzulesen. Ich versuche es halt irgendwie ein bisschen runterzubrechen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Aber ich wollte es hier nochmal ausführen, um ja bisschen die Problematik, die sich hier eben in diesen ganzen Communities entwickelt hat, noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. weil es einfach schwierig ist, das auch nachzuvollziehen, wenn man eben die ganzen Texte nicht gelesen hat und jetzt irgendwie ja, sich sehr wundert, wo denn dieser ganze dieser Ärger und diese ganzen Kriege hier eigentlich herkommen. Da geht er eben speziell noch auf Debian ein, die eben auch zum Beispiel FreeBSD-Unterstützung oder Debian GNU-Systeme unterstützen. Und da sagt er auch, ja, es ist eigentlich ein Verlust. Es ist, FreeBSD ist ein Spielzeug-Betriebssystem und als solches sollte man das auch betrachten. Jeder mag Spielzeug natürlich, aber für den Produktiveinsatz oder irgendwas ist es quasi nicht zu gebrauchen. Und wenn ich ein Debian-Entwickler wäre, dann würde ich eben den Fokus darauf setzen, das professionell irgendwie durchzuziehen und den ganzen anderen Kram zu vergessen. Dann gab es noch ein paar schöne Diskussionen auf
Mailinglisten. Das GNOME von diesem System.de abhängt, wie kommt es da dazu? Wieso setzen die GNOME-Entwickler da drauf?
Man könnte sagen, sie haben natürlich... Nee, soviel ich weiß nicht, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ich die Diskussion noch nicht verfolgt habe. Man könnte natürlich sagen, ja, sie haben das Potenzial eben von diesem Log-in-D erkannt, dass er eben viele Sachen unterstützt und vereinfacht, die bisherigen Log-in-Daemons, also diese Window-Manager oder diese Display-Manager sind es ja eigentlich, wo die Probleme mit haben oder es nicht unterstützen, sei es eben jetzt dieses Multi-Seed. Es ist halt eine vereinheitlichte Methode und es ist das, worauf sie sich geeinigt haben, was sie halt an Funktionalität voraussetzen und dementsprechend geht es nur noch mit System.d.
Das ersetzt dann den GDM, oder?
Das ersetzt den GDM, also eben jeden beliebigen Display-Manager. Weil es eben dann auch zum Beispiel alle Dienste eines Benutzers kontrolliert. Und wenn ich sage, der Benutzer loggt sich aus, habe ich die Möglichkeit zu sagen, alle Prozesse, die von diesem Benutzer gestartet wurden, können damit abgeräumt werden zum Beispiel. Dass nichts, kein Prozess von diesem Benutzer übrig bleibt, wie es ja manchmal der Fall ist. Oder eben auch Ressourcenmanagement, dieses Multi-Seed, andere Funktionalität, die ich mit dem normalen Login-Manager, gerade wenn ich dann zwischen verschiedenen Benutzern hin und her schalten möchte, wo es da erhebliche Probleme, also konzeptioneller Art auch gibt, die mit Login-D, mit diesem Ansatz übergreifend alles zu managen, gelöst werden können. Also es hat konzeptionell auch Vorteile, diese Variante eben zu benutzen. Gerade also was das User-Switching angeht, zum Beispiel.
Ja? Die Debian-Gemeinde hat mittlerweile den zweiten Anlauf einer Resolution laufen, ob man Paketmaintainern verbieten darf, auf ein Init-System zu dependen, wenn sie nicht einen sinnvollen Grund nennen können. Ich erinnere mich daran, es gab vor ungefähr einem halben Jahr eine ganze Weile Gnome mit System.d-Support und Gnome ohne. War die Frage, was davon jetzt für Debian abpaketiert wird.
Ja, das wird sich jetzt auch nochmal entscheiden. Also jetzt komme ich nachher auch noch drauf, aber jetzt die Tage ist ja der Feature Freeze für Debian 8. Und es ist noch am Rumoren, es ist noch nicht ganz raus, aber mal schauen, was passiert.
Auf wann wird es rauskommen? Die Freeze war in einigen Wochen, oder?
Naja, der müsste jetzt die Tage gewesen sein, aber es laufen eben noch so Abstimmungsgeschichten, wo ich glaube, es noch nicht entschieden sind, aber kommen noch. Hier gab es eine Geschichte, da gab es ein Problem mit dem Kernel-Debug-Parameter. Und da hat ein Benutzer gemeldet, auf seinem System, wenn er Debug an der Kommandozeile des Kernels angibt, dann wird sein System so mit Debug-Meldungen voll gemüllt, dass ein normales Arbeiten oder auch ein Runterfahren oder irgendwas mit dem System nicht mehr möglich ist. Also es wird, D-Message wird geflutet und er kann sich überhaupt nicht mehr anmelden. Das Einzige, was noch möglich ist, neu zu starten und Debug von der Kommandozeile wieder zu entfernen. Und er wollte fragen, ja, ob das irgendwie Debug angeben kann, ohne dass System.d da irgendwie dazwischen funkt. Also, wenn er Debug angibt, dann kann er sein System nicht mehr benutzen. Und offensichtlich ist System.d mit diesen ganzen Meldungen, die hier 1000, 10.000, 100.000-fach kommen, der Grund dafür. Und Kai Sievers eben, einer der Mitentwickler, sagt, this is, or that is the expected current behavior. Debug can cause too many messages to be useful anymore, wie auch immer. Sagt also, es ist kein Bug, es ist ein Feature. Also nicht ganz, aber sieht es da erstmal kein Problem damit. Und dann sagt ihm, natürlich kannst du eine Möglichkeit ohne, also er kann zum Beispiel eben auf Log-Level den Kernel-Log-Level nochmal einstellen. Es gibt auch einen System-Debug-Parameter, das ist nochmal die, das war nochmal der Vorschlag von dem Borislav Petkov. So einen Parameter gibt es auf jeden Fall, um dann nochmal System-D irgendwie zu zähmen oder den Debug-Output irgendwie nochmal zu regulieren. Aber wenn Kernel Debug dran hat, dann wird erstmal auch bei System-D Debug gefahren und alles, was geht, wird irgendwie halt in dieses Kernel-Log-System reingepumpt. Was generell auch mehr oder weniger sinnvoll ist. Also es ist nicht bloß der Kernel, der Debug tatsächlich verwendet, es sind auch viele Systemdienste, die dadurch halt ihr Debug-Aufkommen erheblich erweitern. Aber es ist halt ein Problem, wenn dann ein Dienst großzügig ist, dass halt überhaupt nichts mehr funktioniert. Dann ging es noch weiter, ja. The generic term debug is read by base OS 2 is 2. Und Borislav Petko hat dann halt nochmal argumentiert, ja, er sieht es als falsch an, wenn eben Systemd auch sich hier des Kernel-Debug-Parameters bemächtigt und dann eben so missbaut. Und da kommt dann halt, ja, wir stimmen halt in unserer Meinung nicht überein und nicht der Erste, der es benutzt, hat auch das Recht, es irgendwie in sich in Beschlag zu nehmen oder wie auch immer. Also er ist ganz klar der Ansicht, dass toll ist es nicht, aber es kann halt mal vorkommen, dass eben solche Probleme auftreten. Und wie gesagt, dann muss man halt sich mit Systemd auseinandersetzen, da die Konfiguration anschauen und da entsprechend runterregeln, wenn es zu solchen Problemen kommt. Die Reaktion auf der Linux-Kernel-Mailingliste war dann von jemandem, der gesagt hat, ja, Moment mal, der Kernel sind ja eigentlich wir und wir entscheiden, was gemacht wird und dementsprechend wäre doch eine Möglichkeit, Debug, genau diesen Parameter von prop command line, wo halt die Systemdienste halt auslesen können, was für Parameter der Kernel gesetzt hatte, können wir das halt rausparsen und dann haben wir das Problem nicht mehr. Also ein, sag ich mal, Ansatz, um dem Ganzen irgendwie wieder Herr zu werden. Daraufhin hat sich Linus Torvalds dann gemeldet. Und er redet also ein bisschen an der ganzen Diskussion vorbei. Also er meint, du meinst wohl Kai Sievers, die Diskussion darum, also warum du jetzt auf einmal vorschlägst, da den Debug-Parameter wegzuradieren, wie auch immer. Und dann wird er irgendwie ein bisschen ausfallend und wendet sich auch direkt eben an Kai. Eigentlich müsste es, glaube ich, Kai heißen. Aber er hat sich nicht schon. Und er ist ziemlich sauer auf ihn wohl, weil er sich eben nicht um seine Probleme kümmert, sondern irgendwelchen Mist macht, wo er dann nicht bereit ist, den aufzuräumen oder sich drum zu kümmern. Und er verweigert sich auch hier jemals wieder irgendwie Code von Kai in den Linux-Kernel in irgendeiner Form zu übernehmen, weil es eben schon seit Jahren so läuft, er irgendwie Stress mit den Leuten hat und es sich anscheinend nicht verbessert. Es geht auch noch weiter.
Also kann man mal sagen, dass Linus, obwohl er mal recht haben mag, einen sehr rauen Umgangston fliegt?
Ich kann nicht genau sagen, also das war jetzt 2014, wie lange das schon köchelt, wer da als Erster irgendwie, wir haben nachher noch ein Beispiel, wo es noch heftiger wird, wie das angefangen hat, ob die sich so ein bisschen gekabbelt haben oder ob es irgendein wesentliches Ereignis gab, wo sie sich verstritten haben oder sonst irgendwie. Aber man sieht, sie sind sich nicht grün und es hat sich schon so eine Weile lang aufgestaut.
Wenn jetzt alle auf System-D setzen, was macht Linus Torvalds dann in der Industrie oder?
Genau, da geht es noch weiter. You caused the problem, you need to fix it. None of this, I can do whatever I want, others have to be clean up after me crap. Also er ist sichtlich sauer. Dann ging es um DHCP-Geschichten, dass System D jetzt halt auch eine DHCP-Implementierung praktisch beinhaltet, die extrem schnell ist im Vergleich zu bisherigen DHCP-Varianten. Also hier wird beschrieben, eben der Tom Gunderson ist auch Gunderson ist auch eben Teil von diesem System-D-Entwicklungsteam. Fast Network Configuration ist hier das Ziel. Und also Sie sind hier bei 5 Millisekunden, wobei es sich, glaube ich, hier noch auf derselben Maschine irgendwie alles abhandelt. Das heißt, der DHCPD ist auf derselben Maschine wie der Client, aber Sie sind bei allen Timeouts und was weiß ich und sonst irgendwie vom Link Sends to the Network bei 5 Millisekunden, was ja schon auch erheblich ist. Und daher stammt auch die Idee mitunter eben dann die ganze VM innerhalb von 50 Millisekunden inklusive DHCP und allem Kram, was dazugehört, einfach hochzuziehen. Es muss halt alles extrem optimiert werden und das letzte Bit rausgekitzelt. Ja, oder die letzte Millisekunde. Nein. Das ist 1. April. Und da kommt halt, genau, wer interessiert ist an diesen Optimierungen, soll sich halt melden oder wie auch immer. Und dann kam eben der Kommentar von Kai Sievers mit Smiley hier, aber den alten Scheiß kriegen wir immer noch, irgendwann werden wir aus dem alten Scheiß noch ein richtiges Betriebssystem machen. Ja, das ist natürlich, klingt natürlich auch erstmal nicht besonders schön in Richtung der Linux-Gemeinde irgendwie. Ja. Dann kam Ted Lemon und hat gefragt, gibt es denn ein Git-Repository? Und die Antwort war, kann damit jemand was anfangen? Genau. Also nach dem Motto, du blöder Idiot, du bist ja nicht mal in der Lage, bei Google 2 Stichwörter einzugeben. Hatte zwar so nicht geschrieben, aber es ist meiner Ansicht nach kein feiner Zug hier. Ted Lemon, der auch sich viel mit DHCP auseinandergesetzt hat, der auch Bücher dazu geschrieben hat, der also ja schon eigentlich kein Script-Kiddie oder irgendwas ist, der mal blöd nachfragt, sondern der, wie hier schreibt, halt nicht die Diskussion bisher verfolgt hatte und der gedacht hat, ja, das ist jetzt irgendein DHCP-Dienst und der wusste nicht, dass es jetzt direkt Teil von Systemd ist und deswegen hat er einfach nach einem Git-Repository gefragt. Wenn er gewusst hätte, dass es jetzt Teil von Systemd ist, dann hätte er das wahrscheinlich auch selber gefunden.
Also ist dieses und L gleich 1, setzt diese Sprache noch auf irgendwas?
So? Nein, Link, der erste Link, der auftaucht, der wird sozusagen, also ich kann es mal kurz schauen, ob es hier, ob es mir jetzt alles zerschießt.
Das Tipp ist jetzt langsam
ein. Genau. Ah, das kann sein. Es kann sein, dass ich hier das nicht laden kann, weil er irgendwie google.com nicht. Naja, war ja schön.
Nochmal.
War das ja schwierig. Jetzt da. Move nochmal natürlich. Und dann kommt man. Ja, ich weiß, mein Firefox ist ein bisschen verbaut. Genau, und dann kommt man hier eben raus. Also, ja. Keine feine Art. Er sagt, begründet dann eben, warum er dann nach dem Git-Repositor gefragt hat. Und zum Schluss kommt dann ein Kommentar. Er hat gemerkt, dass du wohl der Committer ist bei dem Systemd und deine kondeszendierende Antwort ist eben, ja, setzt das Projekt nicht in ein gutes Licht und er hat auch schon mit Leuten gearbeitet, die in dieser Art und Weise reagiert und geantwortet haben und they have mellowed, also sie wurden sanfter mit dem Alter und er hofft, dass das bei ihm auch der Fall ist, dass er irgendwann nicht so heftig zurückschlägt, wie auch immer. Eine weitere Geschichte, die Ein-Byte-Problematik, jetzt nochmal, also Jocker Ulila ist, glaube ich, auch, ich hoffe, das ist richtig, Teil des Systemd-Entwicklerteams. Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall kam sie auf die Idee, aus dem Kernel-Messaging, also aus dem Kernel-Logging, ein Byte jeweils auszulesen. Also zum Beispiel binDD im Byte-Size 1 oder beziehungsweise ein Byte nach dem anderen daraus zu lesen. Block-Size. Also ein Byte nach dem anderen und das Problem ist, dass es irgendwie dann DD irgendwie einfach beendet wird und gar nichts rauskommt. Und sie erkennt, ja, also bin DD exits Und ein Byte Reads sind ja sicherlich kürzer als jede Log Message, die irgendwie möglich ist. Und Read, it returns auch noch, also gibt auch noch 0 zurück. Das ist ja irgendwie ein komisches Verhalten. Und warum das denn so ist und ob das, also ihr habt es jetzt nur auf Debian ausprobiert, ob das auf anderen Distributionen auch so ist. Und da antwortet Linus wieder schön, also er wendet sich auch wieder direkt an Kai, obwohl der, glaube ich, in der Diskussion hier auch nicht unbedingt beteiligt war. Es ist auch 2012, es ist jetzt ein bisschen, es war schon 2 Jahre her und er bietet also einen Fix an, man soll eben diese Funktion benutzen und die macht ein ordentliches Puffering, einen ordentlichen Puffer auf und dann kann man das auch so machen, wie sie das vorschlägt. Allerdings hält er es für eine verdammt blöde Idee, ein Byte nach dem anderen irgendwie nacheinander abzurufen und jemand, der solche Ideen hat, der sollte irgendwie im Nachhinein abgetrieben werden. Und wer zum Teufel macht so idiotische Sachen und warum sind sie nicht schon als Babys irgendwie dran gestorben, dass sie irgendwie zu blöd waren, irgendwie an der Brust ihrer Mutter irgendwie zu saugen. Also man sieht auch nicht die feine englische Art und ich frage mich genau, welcher Punkt war dann tatsächlich ausschlaggebend, um die Emotionen so hochkochen zu lassen, zumindest das, also da war nicht viel Diskussion zwischendrin, die irgendwas sowas irgendwie gerechtfertigen würde, ja?
Linus hatte die letzten paar Wochen bei Linux FR nochmal ein Interview drauf gefragt, wurde, warum er nur so gute in den Antworten ist. Daraufhin hat er gemeint, wenn man mit Samsung schon im Internet redet, dann wird man nicht gehört, deswegen ist er dazu übergegangen, einfach so laut und so kräftig wie möglich zu sein, dann wird man meistens so verstanden, wie man es gerne haben wollen würde. Das ist zwar nicht die feine englische Art, aber so ist es einfacher für ihn.
Ja, okay. Noch ein Blog von Leonard Poldring, der dann daraufhin, also das ist wieder aktueller, jetzt im Oktober. Viele haben den Eindruck, dass die Open Source Community irgendwie ein schöner Ort ist, wo alle glücklich sind und wo sie sich treffen und irgendwie ein Bier zusammen auf Konferenzen trinken. Aber das ist es nicht. Es ist ein kranker Ort und also er beschwert sich hier. People have started multiple Petitionen gegen ihn, haben ihn aufgefordert, aufhören zu arbeiten oder collecting Bitcoins, um jemanden zu organisieren, der ihn verprügelt. Also es sind auf beiden Seiten irgendwie, ja, ist die ganze Lage und die ganze Sache nicht so entspannt und er kriegt unheimlich viel Hass auch irgendwie ab, wie er selber empfindet. Und irgendwie sind da ziemlich viele kranke Leute irgendwie unterwegs. Das Internet ist voll mit deranged kranken Typen einfach und ja. Und speziell spricht er hier irgendwie noch die Gentoo Community an, die hier irgendwie bestimmte Art von Leuten irgendwie anzieht. Gentoo hat auch noch nicht auf Systemd umgestellt. Er hat auch einige Leute aus dem Kernel Development irgendwie nicht blamiert, aber halt kritisiert. Und gerade Linus Torvalds persönlich. Und er ist vielleicht die Führungsperson, aber er ist eine schlechte Führungsperson und ein Fisch stinkt vom Kopf ab. Also er teilt auch wieder ein bisschen aus in dem Zusammenhang. Genau, nochmal zu Systemd an sich. Arch Linux waren wohl eine der ersten im Oktober 2012, ist als Standard Init-System zu verwenden, ja?
Also in Gentoo, anscheinend gab es da nochmal einen Ton wegen Gentoo mit UDEV. Das ist nochmal eingestellt für Nicht-Systemd-Systeme.
Ja.
Dass sie sich beeilen sollten.
Ja. CoreLS war im Oktober 2013 dann für Nora, die Reihenfolge passt nicht, ist 2011 schon dran gewesen, Red Hat, Linux Enterprise, also die ganzen, die vor Upstart irgendwie sich entschieden hatten, sind wenige Zeit, wenige Versionen, nachdem sie bei Upstart gelandet sind, auf Systemd umgeschwenkt. Debian gab es 12. Februar 2014 die Entscheidung, sich für Systemd Systemd als Standard-Init-System für Debian 8 Jesse einzuführen. Und auch Ubuntu hat am 14. Februar, Mark Shuttleworth hat reagiert und er nennt seinen Blog-Eintrag Losing Graciously, also sozusagen der Kampf ist verloren, ist auch irgendwie natürlich heftige oder interessante Wortwahl, die natürlich das Ganze nochmal ein bisschen reflektiert. So wie es aussieht, ist es mehr oder weniger das Init-System schlechthin, wo keiner mehr dran vorbeikommt. Und bei Debian ist es wie gesagt noch nicht entschieden. Jetzt am 16. Oktober wurden und am 17. Oktober wurden nochmal zwei General Resolutions zur Abstimmung vorgeschlagen und soviel ich weiß, ist die Abstimmung noch nicht durch, obwohl jetzt die Tage auch eben der Freeze für Debian 8 eigentlich sein sollte. Wenn die angenommen werden würden, eben das Freedom of Choice, also freie Wahl der Init-Systeme, dass eben kein Paket irgendwie da jemanden zwingen kann, ein bestimmtes Init-System vorzuschreiben oder beziehungsweise eine alternative Formulierung. Alternative Init-Systeme sind wünschenswert, aber nicht zwingend sozusagen, dass man auf jeden Fall die Wahl zwischen mehreren Varianten hat und kein Init-System von vornherein festgeschrieben wird. Die wurden jetzt eben nochmal gestartet und wie gesagt, ich weiß nicht, mir ist nicht bekannt, dass die Abstimmung in irgendeiner Form entschieden wäre. Vielleicht habe ich da auch was verpasst die letzten Tage, aber ich denke, auf Heise wäre es auf jeden Fall gekommen. Und es wird nochmal spannend, ob sie sich weiterhin die Köpfe einschlagen, ob irgendjemand klein beigibt oder ob es doch durch irgendein Wunder irgendwie dieser gordische Knoten durch irgendwas zerschlagen wird. Es gab dann nochmal den Vorstoß der Veteranen, der Unix-Admins-Veteranen, Debian zu forken, wenn das tatsächlich jetzt auf Systemd umschwenken sollte. Das sind sozusagen eine Gruppe, also man weiß nicht genau, wer dahinter steht, wie viele es sind, aber eine Gruppe von, sagen wir mal, Älteren, ja, Veteranen ist auch wieder so ein Kriegsbegriff irgendwie, Administratoren, die mit GNU Debian irgendwie arbeiten und die sich auf jeden Fall nicht zwingen lassen wollen, Systemd als Alternative oder als Substitution, als wie auch immer, vom traditionellen Unit-System V-Init zu verwenden, weil es eben nicht mit der Unix-Philosophie konform ist oder diese betrügt sogar. Ist auch die Frage, was jetzt daraus wird, ob sie tatsächlich ernst machen oder ob sie nur nochmal die Diskussion irgendwie anheizen wollen oder wie gesagt, man weiß nicht genau, wer dahinter steckt, wie viele Leute das sind. Aber es war auf jeden Fall auch nochmal, ja, nochmal so ein Knaller in der ganzen Diskussion. Ja, Alternativen. Gentoo, also EUDEV ist ein Fork von UDEV und sie haben praktisch versucht, da Systemd nochmal rauszuhalten. An anderen großen Distributionen gibt es, glaube ich, nicht mehr viel. Es gibt einen Fork von Systemd. Ich weiß nicht, ob das ist, was du vorhin vielleicht angesprochen hattest, das eben auf BSD laufen soll. UselessD, also der Name könnte natürlich zweierlei bedeuten, entweder ja, dass man weniger irgendwie braucht, Abhängigkeiten oder was auch immer, was man sich da irgendwie vorstellen mag, oder dass es einfach komplett sinnlos ist, kann man natürlich auch reininterpretieren. Die haben ein Projekt aufgemacht und versucht eben alles, was an Systemd an Abhängigkeiten irgendwie problematisch sein könnte, rauszuschmeißen. Ja, einfach nur noch das Gerippe übrig zu lassen, sozusagen, so dass eben Abhängigkeiten wie der Login-D vielleicht noch laufen. Aber wie genau da der Stand ist, weiß ich nicht. Da gab es auf jeden Fall Bemühungen, auch es eben auf BSD zu portieren. Und da war der letzte Stand, dass es noch nicht stabil läuft, aber sie arbeiten dran. Aber ich glaube, das sind nicht viele Leute, die da an dem Projekt beteiligt sind. Und wenn das sich nicht ändert, dann wird es auch keine Alternative irgendwie zu Systemd laufen, wird nicht möglich sein. Von dem her, ja, wäre natürlich für euch die Chance, sich dazu involvieren. Ja.
Also die Webseite sagt, glaube ich, Early Offer und die haben aber auch einen sehr interessanten Diskussion und für und gegen Systemd und die haben sich so ein bisschen abgewogene Geschichte, also für euch ist so ein bisschen beide Seite.
Ja.
Also muss man nicht so oft sehen, die Diskussion.
Hat sich eigentlich mal jemand die Mühe gemacht, zu gucken, wie viel im Systemd richtig am neuen Code drinsteckt? Funktionalitäten zusammengepackt mit ein bisschen Locking und keine Ahnung was sonst drumherum.
Ich habe mir den Quellcode jetzt nicht so intensiv, ich habe mir gar nicht angeschaut.
Der Berater hat sich mal was
aber du kannst, vieles von dem sind wirklich neue Konzepte und Sachen, die es vor in der Form nicht gab zum Copy und Pasten. Also ich glaube, da ist schon unheimlich viel einfach neu implementiert worden und nicht unbedingt jetzt einfach nur das von anderen Leuten so ein bisschen verbessert, sondern ich glaube, von Grund auf ist vieles neu entwickelt worden. Ja?
Ein Gentoo-Regime ist ein Vergleich zu einem System mit einem C-System D und Abstand, auch mit einer Größe, also einer Dateigröße hier.
Ja, was gibt es für Alternativen? Windows 10, 100% System D free, sage ich dann nur. So als kleinen Abschluss noch. Und auch Fefe hat noch einen Rand neulich losgelassen, als er festgestellt hat, ja, es gibt auch noch die Linux-Konsole für System D, weil, und bald bauen sie auch einen neuen Linux-Kernel und dann haben wir endlich wieder Ruhe. So als finalen lustige Bemerkung irgendwie und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt und ja, es sind noch viele Fragen offen und ich bin gespannt, wie Debian jetzt weitermacht, ob es irgendwie noch einen Fork davon gibt, wenn sie sich jetzt für System D entscheiden, was sie machen. Gibt es noch Fragen zu der ganzen Thematik? Ja.
Ja, du hast vorher gesagt, an System D kommt man quasi nicht mehr dran vorbei. Dann hast du da die Beispiele aufgezeigt und ich würde sagen, ja, man kommt nicht dran vorbei, wenn man zu den großen Distributionen gehört, die der Fokus von dem Team aus sind, die ja sagen, ja, es gibt sowieso nur noch Linux und das große Zeugs und alle Randgruppen, die ganze kleine Distributionen, die BSDs und so, die kommen wunderbar dran vorbei. Also da ist eigentlich eine klare Ausrichtung da und das sieht man auch daran, welche Distribution das übernehmen und welche nicht.
Ja. Klar, aber die werden auch Teile des Konzeptes nicht ohne weiteres übernehmen können, weil es eben alles so miteinander verwoben ist und sie dann schon erhebliche Teile irgendwie wegstreichen müssen oder neu implementieren und die Portierung so wie es ist, einfach ein paar Systemaufrufe ersetzen oder halt an bestimmte Betriebssysteme anpassen, das in der Form ist halt nicht möglich oder ist auch parallel, sage ich jetzt mal, für verschiedene Systeme System D verfügbar zu machen. Also es wird immer nur was ganz anderes als System D dann in BSD laufen. Eine komplett andere Implementierung mit Teilaspekten. Aber wie gesagt, von dem Entwicklerteam ist es überhaupt nicht gewünscht oder auch beabsichtigt, da oder auch in Zukunft mal kompatibel zu anderen Systemen zu werden, weil sie eben aus ihrer Sicht erhebliche Einbußen oder bestimmte Funktionen nicht mehr anbieten können. Und auch nicht ist irgendwie jetzt optional oder sonst irgendwie ein bisschen lockerer die Abhängigkeiten irgendwie aufzulockern oder stabile APIs irgendwie einzuführen, sodass man dann die Chance hätte, da irgendwie Teile auszutauschen. Oder bisherige Dienste, die schon existieren, da zu integrieren in der Form, wie sie auch dort genutzt werden. Ja?
Gerade den Input von Michael Fallry, they just need a web browser and an editor in System D now, then they achieve their goal for world dominance.
Ja? So sieht's aus. Wer hat denn alles Erfahrung mit System D? Praktische in Systemen, ja? Was sind eure Erfahrungen? Super System und wenn man sich um den ganzen Kram nicht kümmert, kann man wunderbar damit arbeiten oder hat es auch noch seine Haken und Ösen?
Es tut am Anfang kurz weh, wenn alles neu ist und am Anfang wird alles besser.
Also ich habe mich mit SysV nicht ernsthaft auseinandergesetzt, damals, früher und es tat irgendwie, wenn man halt so große Diskussionen genommen hat, Debian und vor allen Dingen dann Knoppix, Canonix, also von grafisch dann irgendwann langsam mal nach unten durchfahren. Und ja, es gibt Leute, die tun das und es nicht tut, ja, das ist mir jetzt gerade auch nicht wichtig. Und hiermit, easy. Also, ich mag mich sehr damit auseinandersetzen als mit dem anderen. Es gibt also ein paar Punkte, die mich hier auch ärgern, aber es tut es ziemlich reibungslos, weil es hat.
Der Weg zurück fühlt sich an wie eine Steinzeit, also gerade diese System 5 Skripte, da fühlt man sich tatsächlich wieder wie in den 90ern.
Ja, das ist. kann ich, nachdem ich mich jetzt mit der Materie so ein bisschen auseinandergesetzt habe, durchaus nachvollziehen. Und ich meine, das ist auch der Grund, warum die Distributionen darauf umgeschwenkt sind. Und man kann sagen, also System D ist einfach eigentlich zu erfolgreich, ja, wenn man es genau nimmt. Die Probleme entstehen dadurch, wenn sie nicht so gut wären, könnte man irgendwie sich eine Alternative überlegen und dann würden auch nicht alle Distributionen darauf umsteigen. Dann wäre es vielleicht eine optionale Geschichte, ja, wo man für irgendwelche Spielzeugbetriebssysteme, wo man halt dann rumschraubt und so weiter, aber es ist so erfolgreich, es ist so effizient, es ist so wie auch immer gut, konzeptionell und implementierungstechnisch, dass sie eben die ganzen Leute vor sich hertreiben können.
Es ist ein Break.
Ja. Ja.
Der Hauptkritikpunkt ist ja, dass der Pöttering und seine Kollegen da auf den Kritikpunkt nicht eingehen von den Usern und sogar von Linus Torvalds. Ich denke mal, das Projekt wird wahrscheinlich irgendwann komplett geforkt werden und dann auch für Mainstream Linux wahrscheinlich verwendet werden. Ich meine, da gab es andere Erfolge, der Typ, die Open Office, Open SSL, was geforkt wurde, was halt Kritikpunkte gab und schrottig war. Und ich denke mal, das wird dann noch geforkt werden, dann wird das neue Standard-System.
Das könnte natürlich sein, dass sozusagen irgendwann eine kritische Masse entsteht an Leuten, die da irgendwie halt Probleme damit haben und die sehen, dass sie vieles von dem eben besser machen können, beziehungsweise halt die Kritikpunkte irgendwie abarbeiten, dass sie eben die Dienste ein bisschen voneinander, ja, nicht abschotten, aber zumindest irgendwie stabile APIs einführen, andere Dienste weiterentwickeln, dass sie Alternativen darstellen, so dass man eben wieder die Auswahl hat, ob man jetzt den Systemd, Login-D oder sonst irgendwas anderes, was dann eventuell weiterentwickelt wird, eben an die Systemd-Schnittstellen angepasst wird, um eine Alternative zu haben. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen. Ein anderes Entwicklungsteam, das, ja, es ist ein bisschen verbrannte Erde, was sie da hinterlassen haben, weil sie eben gesagt haben, ja, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich halt in meinen Code und löse das Problem, und jemand, der ein Problem hat, das mich nicht betrifft, den ignoriere ich oder da schere ich mich halt nicht drum. Ja, wenn da irgendwie ein anderes Entwicklerteam dahinter steht, vielleicht löst es auch einige von diesen Twist und es profitieren sozusagen alle dann irgendwann davon. Im Moment sind es halt irgendwie ein bisschen verhärtete Fronten, wo auch viele Argumente einfach nicht mehr zählen, weil sie sich halt schon so angebrüllt haben und total stinkig aufeinander sind. Ja. Wir werden sehen. Ja?
Ich habe auf einem Server Debian Jesse drauf. Mhm. Und mit irgendeinem Update kam dann plötzlich dieser Systemd, weil ich wollte drucken. Irgendein Druckertreiber braucht dringend diesen Systemd.
Okay.
Frag mich nicht warum.
Also es
konnte irgendwie noch nicht so diese übliche Auswirkung, die man immer so prophezeit. Also ich habe noch keine binäre Logfiles.
Vielleicht siehst du sie einfach nicht. Es kann sein, dass du den Systemd-Shim-Dienst oder das Paket dir eingefangen hast, sozusagen, was auch einen kleinen Teil der Abhängigkeiten von Systemd irgendwie sozusagen abdeckt, ohne das komplette Systemd-System notwendig zu haben. Das ist auch im Moment noch eine Geschichte, die bei Debian halt gerade noch funktioniert, dass einzelne Abhängigkeiten eben von diesem Shim Paket abgedeckt werden, aber also wie gesagt, es gab am 12. Februar die Entscheidung, Systemd als Standard in das System einzuführen. Jetzt diese zwei General Resolutions und mal schauen, was noch passiert. Gut, ich glaube, dann haben wir es auch. Danke für eure Aufmerksamkeit, es waren über 2 Stunden.